Einen wunderschönen guten Tag, hallo und Glück auf. Wir sind wieder da, frisch am Montag gleich gibt es eine neue Podcast-Folge und ich habe heute eine ganz tolle Idee. Ich werde euch heute mitnehmen auf einen kleinen Ausflug in die Berge.
Schalke Podcast, der Expertentalk.
Ja, hallo und Glück auf, nochmal offiziell. Und ich musste diese Situation gerade schon einmal bewältigen, aber ohne auf Aufnahme gedrückt zu haben, ist mir dann aufgefallen, Mist. Hört man den Marcel ja gar nicht. Und da habe ich dann auch schon verraten, wer heute mein Gast ist. Ihr kennt ihn alle, Marcel Witte von Ruhr24. Der sitzt nämlich noch im wunderschönen Stubaital und ist uns zugeschaltet. Und wir werden plaudern über das Trainingslager und ganz andere Sachen noch vielleicht. Erstmal hallo, servus und Glück auf, Marcel.
Servus und Glück auf, René. Ja, ich sitze hier noch im Stubaital, genauer gesagt im Ortsteil Kampel, wo Schalke auch trainiert hat, hat eine wunderschöne Aussicht,
kann Zeig ich euch mal zeigen. Ja. Für alle, die dies sehen.
Die Berge, ja. Genau, und weiter unten kann man auch so ein bisschen den Trainingsplatz erhaschen, den man hier sehen kann mit einem Fernglas, während man von hier aus auch die Trainingseinheiten schauen können.
Du warst auch in Mittersil schon, ne?
Richtig.
Sag mir den Vergleich. Viele sagen, es ist irgendwie nicht vergleichbar. Mittersil war irgendwie mehr Bums drin.
Ja, richtig. Mittersil war alles zentrierter. Dort ist in Mittersil wirklich alles. Dort ist dein Trainingsplatz. Schalke war auch zwar ein bisschen erhöht, natürlich in dem Schloss untergebracht. Du hast in Mittersil direkt im Ort viel Gastronomie gehabt, was für die Fans natürlich auch super war. Hier in Neustift ist alles auf mehrere Dörfer aufgeteilt. So Neustift, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, zählen ja, glaube ich, 5 oder 6 Dörfer. Und der Kern ist halt wirklich Neustift selbst. Da gibt es auch viel Gastronomie, da gibt es den Dorfplatz, wo die blau-weiße Nacht war. Da waren viele Schalke-Fans untergebracht. In den anderen Dörfern ist eher weniger los. Zum Beispiel hier in Kampel gibt es einen Supermarkt. Das war es dann aber ehrlich gesagt auch. Also wer hier untergebracht war und keine Verpflegung hatte, der musste immer irgendwo anders hinfahren, um sich dann was zu besorgen.
Aber gut, darum geht es ja nicht. Es geht ja um die Trainingsbedingungen. Kannst du da sagen, waren die vergleichbar oder vielleicht sogar besser? Ich meine, auch Schalke musste mal eben auch zum Training gefahren werden, ne?
Die Trainingsbedingungen waren gut. Der Platz war echt im guten Zustand. Schalke hatte direkt 2 Plätze nebeneinander, die getrennt durch die Tribüne waren. Die Fans konnten dann auf der Tribüne sich quasi einfach umdrehen, oben an der Balustrade, und konnten dann auf beide Plätze gucken. Es war ein bisschen blöd, bedingt durch das Wetter. Es ist viel Wiese drumherum, auch unterhalb der Tribüne, von wo man dann auch auf den anderen Platz gucken konnte. Ja, das stand natürlich dann alles unter Wasser, gerade in den ersten Tagen. Da kam sehr, sehr viel hier runter, aber da kann Schalke nichts für. Da kann auch die Region hier nichts für. Das ist halt das Wetter. Aber so an sich, die Bedingungen waren echt gut.
Aber kein guter Start, ne? Für eine Ferienregion, die natürlich auch sich ein bisschen Werbung erhofft. Aber trotz alledem, es waren ja so viele Fans auch da. Ich habe das ja dann auch von außen mitverfolgen dürfen. Trainingseinheiten waren immer gut besucht, ne? Auch wenn die Tribüne relativ klein war und sich alles ein bisschen ballte. Testspiele waren super besucht. Also wie viele waren vor Ort? Kannst du das so pauschal sagen? Hast du gezählt?
Genau, natürlich, ich habe händisch gezählt, logisch. Wir haben auch mal bei den Fanbetreuern von Schalke Fanbelange nachgefragt. Die konnten es natürlich auch nur schätzen. Die gaben es jetzt in ganz groben Rahmen von zwischen 1.000 und 1.500 an. Das ist immer schwer zu sagen, weil ja auch nicht jeder alle Termine dann wahrnimmt. Dann kommen die einen vielleicht zum Testspiel, aber gehen nicht zum Training. Die anderen gehen zur blau-weißen Nacht, aber waren vorher vielleicht gar nicht beim Testspiel. Aber bei den Testspielen waren wirklich sehr gut besucht, beispielsweise gegen St. Gallen das Spiel in Imst, was 70 Kilometer von hier entfernt war, wurde durchgegeben, dass über 1.000 Zuschauer da waren und davon waren bestimmt 95% Schalke-Fans. Also einige von St. Gallen habe ich auch gesehen, aber wirklich nur vereinzelte, die hätte ich, glaube ich, noch abzählen können. Es haben, glaube ich, viele hier in die Region genutzt, um sich die mal anzuschauen. Weil Mittersil waren vielleicht auch manche so ein bisschen überdrüssig. Mittersil ist eine super schöne Region gewesen, hohe Tauern, aber viele wollten jetzt einfach auch mal was Neues und haben dann die Chance genutzt. Und ich glaube, wenn jetzt noch Ferienzeit gewesen wäre, dann wäre es hier wirklich brechend voll gewesen. Dann hätte Schalke, glaube ich, einen neuen Trainingslager-Zuschauerrekord aufgestellt.
Ja, gerade in NRW, ne, haben die Ferien jetzt erst angefangen. Also, aber ich habe schon auch mitbekommen, dass welche auch schon am Freitag noch runtergefahren sind. Die haben die Kinder quasi von der Schule abgeholt. Ich kenne da eine Familie, die ist da runtergedonnert. Mhm. Auch zum Testspiel waren die, glaube ich. Oder zu beiden Testspielen waren die sogar da.
Genau, das hat man gemerkt. Bei den Testspielen ja. Wurde es dann ein bisschen... Wurde es ein bisschen voller, richtig.
Ich hatte auch kurz überlegt, aber dachte, nee. Ich hatte es ja letzte Woche schon erklärt und ich muss dazu sagen, ich habe ganz viele liebe Nachrichten bekommen. Ich habe das wahrscheinlich so ein bisschen falsch rübergebracht. Also nicht unser Verlag hat natürlich auch ein gewisses Budget. Ne? Ich habe das so ein bisschen erklärt, dass wir das Budget nicht mehr hatten für 3 Leute vor Ort. Ne? Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und wurde halt vorher falsch kommuniziert und darum konnte ich jetzt nicht mitfahren, war sehr traurig und habe sehr viel Zuspruch bekommen, weil es ist schon blöd, ne? Wenn man vor Ort kann man eigentlich viel, viel besser, was heißt eigentlich, da kann man viel, viel besser arbeiten und dann hätten wir beide auch wahrscheinlich wirklich schön jeden Tag täglich einen kurzen Mini-Podcast aufnehmen können und naja. Aber du hattest so oder so ja auch schon viel zu tun, lass uns mal chronologisch anfangen, ich hatte zwar mit dem Frank auch schon in der vergangenen Woche gesprochen, aber nichtsdestotrotz möchte ich es gerne aus deiner Sicht nochmal sehen. Wir erinnern uns an das Testspiel gegen Bocholt. Das war quasi die letzte Aktion vor dem Trainingslager und man hat da schon gesehen, oha, da ist noch deutlich viel Luft nach oben und man hat auch gesehen, die Jungs pfeifen meiner Ansicht nach, das war mein Eindruck, schon aus dem letzten Loch. Also die 2 Wochen bis dahin waren sehr, sehr anstrengend und das waren sie ja auch wirklich. Und ich habe mir eigentlich gedacht, im Trainingslager, puh, dann werden die wahrscheinlich noch weiter gestreckt und dann wird es noch schlimmer. Aber nö, der Eindruck zeigte sich dann nicht mehr so, ne?
Es geht. Also die haben ja auch schon gut geackert. Gerade zum Beispiel beispielsweise am Dienstag, am Tag vor dem Athen-Spiel, da ging es nochmal gut zur Sache.
Und, nein, das meine ich nicht. Also, dass sie die Intensität nicht verringert haben, ist klar, aber dass sie platt sind, dass sie halt nicht mehr so leistungsfähig sind und dass man merkt, oh, jetzt geht's an den Grenzen, an die man ja kommen muss, um sich zu steigern.
Hat man durchaus schon noch gemerkt, gerade jetzt natürlich in Doppeltest am Ende, aber das ist ja auch logisch, das war das erste Spiel für viele Spieler über 90 Minuten, dass die jetzt über 90 Minuten dieses intensive Spiel mit dem hohen Pressing nicht durchgehen können zu diesem Zeitpunkt, ist irgendwie auch klar, gerade nach der anstrengenden Woche mit der Reise und dann hier vielen Trainingseinheiten, dann im Spiel gegen Athen, das dauert einfach noch ein bisschen, weil die Saison beginnt auch erst in knapp weniger als 3 Wochen, deswegen haben sie noch Zeit, aber man sieht auf jeden Fall Fortschritte und auch im athletischen Bereich.
Ich rechne gerade durch, also in 2 Wochen, Marcel. Wir haben heute den 14. Am 1. geht schon los.
Ja, du hast jetzt noch eine Woche. Dann kommen die Tests gegen Twente und gegen Aalen. Dann hast du noch eine Woche, wo es gegen Sevilla geht ja. Mit dem Schalke-Tag. Und dann hast du noch eine Woche, bis es gegen, oder 5 Tage, bis es gegen Hertha BSC geht. Das sind knapp unter 3 Wochen.
Ja, hast recht. gefühlt ist es aber schon so, wir haben jetzt die neue Woche, ne? Das, vielleicht hat mich das abgelenkt. Ja, es sind noch ordentlich Testspiele auf der Brust, lass uns das aber zum Ende nochmal thematisieren. Lass uns bitte chronologisch bleiben. So, hast du gerade berichtet, im Training weiter hohe Intensität, dann erstes Testspiel. Da habe ich mit dem Frank schon drüber gesprochen, was sind deine Eindrücke gewesen?
Die erste Halbzeit war echt stark. Gegen Athen, also es war wirklich richtig, richtig gut. Da hätte auch mehr als nur das 1-0 herausspringen können, vielleicht sogar müssen. Mhm. Wenn man bedenkt, Panathinaikos, also zum Zeitpunkt des Spiels, Panathinaikos spielt in 2 Wochen Champions-League-Qualifikation. Schalke Tabellen-14. Der zweiten Liga, also das ist schon nicht schlecht. Da hat sich Panathinaikos, glaube ich, auch so ein bisschen umgeguckt, haben gedacht, ja, wir spielen gegen den deutschen Zweitligisten, der weit unten in der Tabelle war. Probieren wir auch so ein bisschen aus und ja, werden dann schon gut hinten reingedrängt. Da kam nicht so viel vom Panathinaikos. Dann hat man gemerkt, Schalke hat dann viel gewechselt. Dann kam RDB-11 in der zweiten Halbzeit zum Einsatz und da sah man dann schon einen Leistungsunterschied. Das war kommen wir ja gleich auch noch zu den beiden anderen Testspielen, dann ebenfalls zu sehen, dass die B11 gegenüber der A11 abfällt, was ja logisch ist, sonst wären die Spieler ja nicht in der B11. Aber da ist schon noch ein wirklich großer Unterschied. Positiv muss man aber betrachten, dass obwohl eine sehr, sehr junge Defensive auf dem Platz stand, ich weiß nicht mehr, im Tor stand, glaube ich, Pottlech, dann im zweiten Durchgang in den letzten 30 Minuten in der Abwehr, Kadre, Ayhan, Nut, das ist, glaube ich, ein Durchschnitt von, wenn die vier Spieler zusammen, von vielleicht 19 Jahren. Das ist dann schon stark, wenn die gegen Panathinaikos Athen, auch wenn es dann leistungstechnisch nicht mehr ganz so gut lief, trotzdem die Null halten. Also wirklich Chapeau.
Ich glaube, wir können heute tatsächlich mal den Kader durchgehen und dann deine Einschätzung zu den einzelnen Spielern. Es gibt ja auch interessante Spieler, die man vielleicht ein bisschen näher betrachten muss. Zum Beispiel Ron Schallenberg. Ne? Da gibt es ja die Aussage, er sollte sich einen neuen Verein suchen, wird aber im Mannschaftsrat gewählt, aber dazu vielleicht gleich. Es wurde sich viel darüber, naja, wie soll ich es ausdrücken? Also man hat sich beklagt, dass viele das Wort A und B11 in den Mund genommen haben. Immerhin war in der B11, glaube ich, gegen Athen auch zum Beispiel angesprochener Ron Schallenberg im Team. Ne? Ist das wirklich so? Ist Ron Schallenberg momentan in der B11 gewesen oder zu dem Zeitpunkt?
Zu dem Zeitpunkt ja, vielleicht. Man muss natürlich mit dazu sagen, dass Schalke jetzt nicht nur 11 Spieler hat, die das Potenzial haben für die Startelf, sondern schon eher so 14, 15. Danach fällt es dann halt ziemlich ab. Deswegen muss man dann einfach eine Entscheidung treffen. Beispiel auch am Samstag beim Doppeltest Sofyan Elfauzi, der wirklich eine überragende Vorbereitung spielt, war da dann halt in der B11. Aber das heißt ja nichts. Das ist einfach nur eine Momentaufnahme und Ron Schallenberg zum Beispiel spielte in der A11 und hat ein wirklich richtig gutes Spiel gemacht gegen St. Gallen. Vor allem in der ersten Halbzeit super Balleroberungen gehabt, war echt gut dabei.
Aber er hat auf der 6 gespielt.
Deswegen, genau, hat auf der 6 gespielt. Deswegen ist das noch nicht ganz so starr, aber trotzdem sieht man zum Großteil halt schon, was die A11 ist und was die B11.
Es zeichnet sich was ab, obwohl noch gar nichts abzeichnen kann, weil wir immer noch nicht wissen, wer geht noch. Ne? Also es wird ja definitiv Abgänge geben müssen, weil ja auch Budget freigesetzt werden muss. Da ist es wieder das liebe Geld, um dann eventuell einen Nachschlag zu machen. Aber so weit will ich noch gar nicht gehen. Du bist jetzt schon zum nächsten Testspiel kurz gesprungen. Dann lass uns doch die beiden Testspiele dann auch beackern. Wien, Wiesbaden. Ich muss ganz ehrlich sagen, an dem Tag war ich noch gar nicht so richtig vorbereitet auf das Spiel. War relativ früh, ne? Um 11 Uhr war schon Anstoß. Und bevor ich überhaupt geschnallt habe, was jetzt abgeht, stand schon 2-0 für Wien, Wiesbaden. Und dann dachte ich, oha, jetzt ist es wieder da, das Schalke. was war denn da los? B11.
Ich glaube, Schalke ging es ähnlich. Bevor die irgendwie richtig auf dem Platz angekommen sind, stand es einfach schon 0-2. Eben, also die taten sich sehr schwer. Wiesbaden war sehr griffig, sehr aggressiv, super in den Zweikämpfen. Das ist ja auch kein schlechter Drittligist. Also die werden auch eine sehr gute Rolle spielen in der dritten Liga, das darf man dann auch nicht unterschätzen. Und die haben richtig Gas gegeben. Bei denen war natürlich auch der Hintergrund, die Spieler haben nur 45 Minuten gespielt, die konnten sich voll verausgaben und haben dann zur Pause gewechselt. Bei Schalke war klar, wir müssen heute 90 Minuten nach der Woche durchhalten, da müssen wir ein bisschen die Kräfte raushalten. Ja, und ja, da sah die Abwehr sehr, sehr unglücklich aus, aber auch da, es war wieder eine sehr junge Abwehr, zusammengewürfelt, zusammengespielt Sanchez, Nut und Matriciani in der Dreierkette. Die werden so nie wieder zusammenspielen. Also, weil es sind zwei Linksfüße alleine schon gewesen. Das kommt ja sowieso eigentlich kaum vor in einer Dreierkette, dass du zwei Linksfüße spielen lässt. Und deswegen, da stimmte die Abstimmung nicht. Das hast du bei den beiden Toren gesehen. Die waren genau gleich. Beides mal jeweils eine flache Reingabe in die Mitte und der Spieler steht völlig frei. Das passte da einfach nicht in der Abstimmung. Aber man hat dann gemerkt, so nach dieser Anfangs Viertelstunde wurde es langsam besser. Schalke hat mehr ins Spiel reingefunden, die brauchten halt einfach ein bisschen und dann lief es auch ein bisschen besser.
Ein bisschen besser, weil viele haben auch dann geschrieben, wäre es noch 10 Minuten länger gegangen, hätten wir auch noch den Ausgleich oder vielleicht sogar noch ein Siegtor gemacht.
Absolut, genau. Zum Ende des Spiels wäre das durchaus möglich gewesen. Da muss man natürlich vor allem Peter Remmert hervorheben, der die beiden Tore gemacht hat. Auch wenn es natürlich gerade beim einen Tor, beim Kopfball, keine mega Einzelleistung war, aber davor das Tor, das war stark, sein Solo über die linke Seite. Das hat er schon echt gut gemacht, bei ihm zum Beispiel. Wir sprechen ja gleich noch über die Position, über die Spieler, aber um das schon mal vorzugreifen, bei ihm merkt man, er passt ganz gut zum System von Miron Muslic als hochgewachsener, kräftiger Stürmer. Gerade wenn die langen Bälle nach vorne kommen, da kann er sich gut in Geltung setzen.
Ja, es gibt, glaube ich, einige Überraschungen, ne, die, wo man überhaupt nicht drüber nachgedacht hat und jetzt auf einmal doch im Fokus stehen oder stehen könnten. Dann musstet ihr, ja, ihr habt das natürlich dann auch alles mitgemacht, ne? Ihr wart erst am Trainingsgelände, habt das Spiel getickert, du hast das Spiel getickert und dann geht's ab ins Auto und los nach Imst und zum nächsten Testspiel gegen den FC St. Gallen. Kurz zur Information, St. Gallen ist schon in der Schweiz in der ersten Liga und die sind schon im Saft gewesen, oder? Also ähnlich wie Panathinaikos in der Vorbereitung schon weiter.
Genau, die hatten auch schon Testspiele. Ich glaube, auch in 2 Wochen beginnt die Schweizer Liga bereits. Mhm. Sind also dementsprechend ja schon ein Stück weiter als Schalke, haben auch mehr durchgewechselt als Schalke, aber war echt ein starker Auftritt. Eben, also erstmal genau zu uns, es war schon zeitlich knifflig. Das Spiel war um 12.45 Uhr vorbei. Wir hatten noch eine kurze Mixed mit Anton Donkor. Dann sind wir irgendwann um 13.10 Uhr ins Auto gestiegen, mussten 70 Kilometer bis nach Imst fahren, kamen zum Glück richtig gut durch, hatten keinen Stau und waren dann irgendwann so kurz nach 2 waren wir dann in Imst und konnten direkt ins Stadion, direkt auf unsere Plätze. Aber es war schon eine Höllentour. Ne? Also ich habe das erste Spiel getickert, dann das zweite Spiel auch getickert. Das schlaucht schon enorm. Ja, aber das Spiel war super. Also Schalke hat von Anfang an wirklich das Heft in die Hand genommen, hat St. Gallen schon durchaus dominiert. Ich glaube, in der ersten Halbzeit St. Gallen, wenn ich mich richtig erinnere, die hatten einen einzigen Torschuss mal so aus der zweiten Reihe, der aber auch genau auf Hekerin ging. Und sonst kam da nichts. Und auch im zweiten Durchgang kam ja echt nicht viel von denen. Die Defensive stand echt gut bei Schalke. Offensiv, auch da, wie gegen Panathinaikos, war noch mehr drin. Gab gute Aktionen, wie beispielsweise der schon angesprochene Hamasch mit einem super Solo über die linke Seite, über 50 Meter, lässt 2 Gegner aussteigen, versucht ins rechte untere Eck zu schlenzen, kommt irgendwie noch ein Fuß oder so, kam noch dran und fälscht den Ball ganz leicht am Pfosten ab. Also das hätte echt ein Tor verdient gehabt. Da sind sehr, sehr gute Ansätze zu sehen. Und ja, wie schon angesprochen, gegen Ende des Spiels schwanden die Kräfte. Logisch, ist ganz klar. Aber auch da ein Lob an Schalke, weil die Null steht. Und die haben es dann clever runtergespielt. Das muss man echt sagen.
Aber dann erklär mir doch bitte mal den Vergleich zu dem letzten Spiel vor dem Trainingslager gegen Bocholt. Das lag ja dann nicht nur an den Kräften, oder? Also da Bocholt war gut, muss man ja auch sagen. Ich glaube, sie sind Regionalligist, ne? Und aber nichtsdestotrotz hat man doch wieder so ein bisschen Angst und Bange gehabt um den FC Schalke 04. Hat gesagt, naja, die 2 Wochen sind erstmal 2 Wochen, klar, das ist noch nicht viel Zeit. Aber kein Vergleich zu den Spielen im Trainingslager.
Absolut. Aber eben, du sagst es, erstmal war es noch eine Woche weniger. Und in Bocholt wurde auch noch viel, viel mehr durchgemischt. Da war noch nicht so ganz zu sehen A11-B11, so wie jetzt viel deutlicher der Wert drauf gelegt wurde im Trainingslager. Deswegen muss man das immer so ein bisschen relativieren. Und eben Bocholt hat es auch gut gemacht. Und natürlich, das ist auch eine Erkenntnis, das wusste man ja auch schon vorher bei Miron Muslic, man muss immer gucken, wie der Gegner auch agiert. Möchte der Gegner mit viel Ballbesitz spielen? Möchte der Gegner mit weniger Ballbesitz spielen? Das ist in der Vergangenheit bei Miron Muslic ja so gewesen, dass wenn sein Team das Spiel machen muss, hatte sein Team Probleme. Am liebsten hat er es, dass sein Team den Ball abgibt, die Gegner machen was und man kann dann pressen, den Ball erobern oder einfach nur den Ball lang nach vorne schlagen und draufgehen. Da gibt es ein super Beispiel, was ich mir mal rausgesucht hatte in Plymouth. Die haben gegen Portsmouth gespielt und hatten 29% Ballbesitz, haben aber 2-1 gewonnen. Ja. so viel dazu.
Ich glaube, da gibt es auch noch ein anderes Spiel, da hatten sie irgendwie dann knapp über 40 und haben verloren, ne? Also das war so...
Richtig, ja. Richtig. Eben, das muss man dann auch noch so ein bisschen in Relation setzen. Gegen Bocholt mussten sie das Spiel wirklich über die kompletten 120 Minuten eigentlich machen und taten sich damit noch schwer. Aber es war ein früher Zeitpunkt in der Vorbereitung, haben jetzt auch noch ein paar Tage und deswegen, man sieht auf jeden Fall Fortschritte.
Also es wird genügend Gegner in der zweiten Fußball-Bundesliga geben, die natürlich das Spiel machen. Es wird aber dann auch irgendwann Gegner geben. Stell dir mal vor, wir spinnen jetzt mal ganz kurz wieder rum, das geht gleich richtig los. Du schlägst Hertha, du schlägst Bochum, Kaiserslautern. Falsche Reihenfolge, aber ist ja egal. Du hast dann wirklich nur rumgesponnen. Leute, denk dran, ich mache jetzt nur, da hast du 9 Punkte, dann wird sich doch alles ändern. Dann werden doch die Gegner sich ganz anders auf den FC Schalke 04 vorbereiten und dann vielleicht in das System zwingen, was Schalke vielleicht nicht so gut kann. Glaubst du, Miron Muslic kann das auch?
Ich hoffe es. Dafür ist jetzt die Zeit noch viel zu kurz. Das muss ich ehrlich sagen, kann man noch nicht so ganz beurteilen. Dadurch, dass er halt diesen einen Spielstil hat und darauf auch bei seinen vergangenen Vereinen gesetzt hat, muss man da ein bisschen abwarten, wie es sich entwickelt. Und ich würde es ihn sehr wünschen, dass es so klappt. Aber jetzt noch schwer zu sagen, aber ich verstehe auf jeden Fall den Gedanken, wenn der Saisonstart wirklich erfolgreich verläuft, dann werden sich natürlich die Gegner noch viel, viel mehr darauf einstellen und viel, viel mehr die Schwächen von Schalke ausnutzen wollen. Ist ja logisch.
Ja, ja, klar.
Überall so, ist bei jedem Team so, dass man dann die Schwachstellen sucht und dann werden sie auf jeden Fall jetzt noch einen Fokus drauf setzen müssen. Das Spiel mit dem Ball muss sich verbessern, das haben aber auch die Spieler betont, aber es gibt viele Baustellen, so gesehen. Auch wenn Fortschritte erkennbar sind, aber es gibt trotzdem viele Baustellen.
Ja, dann hau doch mal raus. Was ist denn die größte Baustelle momentan?
Ja, die größte Baustelle ist klar die Athletik. Definitiv, wie wir ja schon gesagt haben. Es zeigt sich so eine Halbzeit, gar kein Problem. Nach der Halbzeit kriegen sie es auch noch ganz ordentlich hin. Aber so spätestens ab der 60. Minute, da...
Also à la Younes, ne? So in der vergangenen Saison.
Fallen viele Spieler schon deutlich ab. Genau, ja. Younes ist tatsächlich ein passendes Beispiel. Der musste sich im Spiel am Samstag, er war in der B11 gegen Wiesbaden, der hat dann ordentlich gepumpt. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, so 60, 70 Minuten, da war er echt fertig, ging zur Bank, sank auf die Knie und hat erstmal was getrunken, hat noch hier so ein Gel bekommen, dass er noch mal ein bisschen Kräfte bekommt und musste halt bis zum Ende durchziehen, weil es einfach gefordert war, dass die 90 Minuten spielen. Bei ihm hast du dann zum Beispiel gemerkt, boah, der ist echt am Limit. Und beim zweiten Spiel hast du das auch bei einigen gesehen, die ordentlich am Pumpen waren, gerade natürlich auch die Außenbahnspieler, wie zum Beispiel Adrian Gantenbein, der muss halt die ganze Linie beackern, nach hinten, nach vorne. Da ist logisch, dass zu diesem Zeitpunkt, dass der das einfach noch nicht 90 Minuten durchziehen kann eben. Also die Athletik ist ein großer Punkt, dann angesprochen das Spiel mit dem Ball sowieso, logisch. Das sehen wir alle, glaube ich, in den vergangenen Jahren, dass sich Schalke da verbessern muss, unabhängig überhaupt von der generellen Spielidee. Da ist viel, viel Luft nach oben im Zusammenspiel, in den Pässen. Es kommt natürlich immer wieder vor, dass einfachste Pässe nicht ankommen. Das ist natürlich auch ein Resultat dann letztlich aus der Athletik, aus der Fitness. Wenn du fit bist und dir keine Gedanken machen musst, was für Wege du machen musst, dann kannst du vielleicht nochmal einen anderen Pass spielen. Aber wenn du eh schon merkst, boah, meine Beine pochen richtig, dann schwindet die Konzentration, der Pass kommt nicht mehr haargenau und geht dann am Mann vorbei. Im Spiel gegen den Ball läuft es echt schon sehr, sehr ordentlich. Auch da gibt's noch Luft nach oben, weil aber auch da wieder ein Resultat aus der Athletik, dass Schalke das nicht 90 Minuten durchziehen kann. Ist logisch. Du kannst nicht 90 Minuten lang die Gegner hochpressen und voll drauf gehen. Das geht einfach nicht. Du brauchst zwischendurch auch deine Ruhephasen. Aber da geht auf jeden Fall natürlich noch viel mehr in der Abstimmung. Das macht Miro Muslic, wie auch schon vor dem Trainingslager, hast du René ja auch mitbekommen, dass er da viel immer taktiert, den Spielern Anweisungen gibt, den sagt hier, du gehst da drauf, wenn du da drauf gehst, welche Räume entstehen dann dahinter, wo könnte der Gegner hinspielen? Und diesen Fokus setzt er natürlich auch weiter und schaut, dass man sich da auch verbessern kann.
Ich gucke mal eben auf die Uhr, weil wir sind hier beschränkt. Ich sehe da oben noch eine Restzeit von 1:35. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt das hier mit dir beende und einen neuen Call starte und schicke dir dann die Zugangsdaten und dann kommst du einfach wieder rein und ich erzähle in der Zeit mal was. Also jetzt gibt es wieder Multitasking bei mir, das ist immer sehr schwierig, das machen. Marcel, ich danke dir erstmal.
Mach das.
Und schicke dir sofort einen neuen Link.
Perfekt, bis gleich.
Bis gleich. So, ihr bleibt natürlich dran. Jetzt macht er ja im Hintergrund erstmal, das Meeting wird konvertiert, aber ich glaube, das ist völlig egal. Schickt den Marcel jetzt schon gleich mal einen neuen Link. Eigentlich wollte ich in der Zeit euch mitteilen, dass ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Das wisst ihr als Stammzuhörer natürlich sehr gut. Aber alle die, die vielleicht neu sind, und es soll ja wirklich neu geben, wir haben die Möglichkeit gegeben, mit uns in Kontakt zu treten über WhatsApp. Ihr könnt uns Nachrichten schreiben, ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken, gerne zu einem Thema unter 2 Minuten. Ich weiß, das ist schwierig, es gelingt nicht immer, aber das ist jetzt auch nicht, wir sind da jetzt nicht so, dass wir da sagen, ah komm, da ist über 2 Minuten. Das senden wir nicht. Wenn es wirklich haltvoll ist und interessant, dann spielen wir das auch. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, gerne einmal notieren oder in den Shownotes die Nummer raussuchen. Das ist die 016090. Jetzt in dem Moment plöppt hier ein Fenster auf. Ich sage nochmal von vorne. 016090347628. Also da gerne mit uns Kontakt aufnehmen und mit uns kommunizieren. Das habe ich auch heute hier wieder gemacht und werde jetzt die Kategorie, Moment, ich schicke jetzt mal den Marcel den Einladungslink, gucken, ob ich den richtigen Button finde, weil ich habe nämlich hier so ein neues Gerät und weiß die Anleitung, Anordnung nicht so genau. Moment.
Kurvenbericht.
Das ist der Kurvenbericht. Das ist eine Kategorie, die wir heute nicht haben. Liebe Zuhörer oder Zuseher, dann muss ich doch den Button nehmen hier.
Kurvendiskussion.
Genau, die Kurvendiskussion. Okay, muss ich mir merken. Also das ist jetzt nicht, okay. Vielleicht sollte ich es mal beschriften. Jetzt gucke ich mal, ob der Marcel schon wieder da ist. Ja, der Marcel ist schon wieder da. So, da ist er. Hallo, Marcel. Jetzt werde ich erstmal dich wieder aufzeichnen, damit man
Recording
dich auch
in progress
sieht und dann auch hört. So, ich habe gar nicht viel geschafft. Hör mal, ging also so ratzifatzi. Hab einmal mitgeteilt, dass wir in der Kurvendiskussion sind und die Nummer mitgeteilt von unserer tollen WhatsApp-Community. Ach, apropos Community. Es gibt auch eine WhatsApp-Community, die sich gegründet hat und schon über 120 Fans möchte ich nicht sagen, Gleichgesinnte, die sich gerne austauschen und die wird jetzt gerade ein bisschen unterteilt. Also Marcel, da ist gerade was richtig Großes im Gange. Ich sag's dir, wie es ist, gibt dann verschiedene Themenbereiche, also dass das nicht so durcheinander ist, weil ich glaube, du weißt ja selber, wie es ist, in einer Gruppe zu sein. Wenn du da mal 1, 2, 3, 4, 5 Stunden nicht dabei bist, boom, über 100 Nachrichten und naja. Und dann wird jetzt ein bisschen gegliedert, also wenn ihr Interesse habt, ich schicke euch gerne einen Einladungslink. Der liebe Sascha, der das Ganze organisiert, wird jetzt wieder sagen, oh Mann, jetzt lass uns doch erstmal so.
Übrigens, ja. in dem Zuge auch schöne Grüße an Vicky, die auch in der WhatsApp-Gruppe mit drin ist, hat sich hier im Trainingslager erkenntlich gezeigt, mir und Frank gegenüber und haben uns echt nett mit ihrem Mann ausgetauscht. Und war ein super Plausch. Haben auch noch 2, 3 andere, haben sich auch bei mir gemeldet, die durch den Podcast mich also uns erkannt haben. Deswegen auch an der Stelle einmal vielen Dank für die netten Gespräche. Hat echt Spaß gemacht und ich freue mich immer wieder, mich mit euch auszutauschen.
Das ist schon irre, oder? Dass man da so angesprochen wird, auch im Trainingsgelände. Ich finde das auch super. Und freue mich da immer wieder drüber, vor allen Dingen, wenn du dann, auch wenn du jetzt hier in der WhatsApp-Gruppe kommuniziert oder dann auch mal so Nachrichten bekommt und die abspielt, wie zum Beispiel, jetzt habe ich hier den Marcel aus Essen, den wir gleich mal abspielen, du hast ja kein Bild und dann steht auf einmal jemand vor dir, ah, du bist das und dann tauscht man sich aus und das ist wirklich sehr schön. Danke, wirklich, das macht auch sehr viel Spaß und nervt tatsächlich Noch nicht. Es gibt wahrscheinlich auch Fälle, wo man wirklich so berühmt wird und dann kann man nicht mal mehr einkaufen gehen. Das wird bei uns nicht passieren. Ich habe die Kurvendiskussion quasi angestoßen, Marcel, und würde damit anfangen. Du hast ja schon ganz viel erzählt von den Testspielen und ich habe hier zum Beispiel den Otto aus der Eifel. Der hat das auch so ein bisschen zusammengefasst. Und lass uns da mal ein bisschen drauf anschließen, weil er zum Schluss was schreibt, wo ich nicht ganz mitgehe. Also, Glück auf von Otto aus der Eifel. Schön, dass ihr wieder da seid. Ihr macht einen super Job. Vielen lieben Dank. Und ein tolles Studio habt ihr auch. Ja, zum Spiel gegen Athen. Die erste Halbzeit war sehr, sehr ordentlich. Die zweite etwas schwächer. Gegen Wien Wiesbaden mit der BF zwar 3-2 verloren, aber 5 Minuten länger. Ne? Haben wir ja ähnlich festgestellt. Hätten vielleicht das 3-3 geschafft. Und ja, A11 gegen St. Gallen wieder richtig gut. Man sieht, wo es hingeht. Der Trainer nimmt die Jungs richtig mit. Und ich glaube, nicht nur Schallenberg geht den Einsatz muss man erstmal finden mit seiner Erfahrung. Okay. Ich sehe uns auf Platz 8 bis 12. Ohne Zittern dieses Mal. Glück auf, der Otto aus der Eifel. 8 bis 12 ist wahrscheinlich realistisch. Er hat vollkommen recht. Aber ich merke, man lässt sich doch schon wieder so ein bisschen anstecken und denkt, Mensch, vielleicht ist es ja jetzt doch mal der richtige Weg und lässt sich da anfeuern. Ich lasse mich anfeuern. Vielleicht ist doch mehr drin. Marcel, deine realistische Einschätzung. Hat der Otto recht?
Also ich lasse mich. Ja, Otto hat definitiv recht. Also ich lasse mich da auch wirklich gar nicht anfeuern. Ich muss aber auch mit dazu sagen, im vergangenen Sommer nach dem Mittersill-Trainingslager habe ich gesagt, boah, die Ergebnisse waren super, das passt in der Mannschaft, läuft richtig gut. Damals zum Start mit Silla, wo ich mir dachte, boah, ja, richtig stark zusammen mit Karaman. Ich meine, die haben auch gut Tore gemacht, aber die Defensive hat da leider nicht so gut gehalten. Ja, und da kam alles anders. Und deswegen halte ich mich da zurück und sage, ein gesicherter Mittelfeldplatz wäre super. Wirklich in Ruhe was aufbauen, in Ruhe dieses System reinbringen, dass Miro Musnic vielleicht auch noch mehr Spieler bekommt, die zu seinem System passen, dass die zueinander finden. Und dann kann man weitergucken. Aber für Schalke, das betonen wir ja seit Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich, Schalke 04 braucht einfach Ruhe und darf jetzt nicht direkt wieder von ganz großen Zielen träumen, weil davon ist man sehr, sehr weit entfernt. Und das wäre auch komplett utopisch nach diesen beiden vergangenen Saisons.
Ja, aber es ist schwer. Man muss, also auf Schalke ist es wirklich schwer. Wenn es wirklich läuft, lässt man sich gerne anstacheln und zieht dann gerne mit. Warum? Für mich eine ganz einfache Erklärung, weil einfach wir eine sehr, sehr lange Durststrecke hinter uns haben und natürlich uns über jeden kleinen Erfolg freuen und hoffen, dass es einfach so anhält. Und ich habe wirklich keine Lust wieder auf so eine Saison. Das wäre dann die dritte hintereinander. Boah.
Nee, ich auch nicht. Und klar, wenn wirklich dieser Fall eintritt, wie du gerade beschrieben hast, mit 3 Siegen zum Saisonstart, natürlich wäre direkt eine Euphorie da und das Träumen würde beginnen. Ist ja logisch. Das wäre bei nahezu jedem Verein so.
Ja, und dann geht's bergab, ne? Und alles wieder wird in Frage gestellt und alles System ist scheiße, Trainer ist kacke und Baumann holt nicht die richtigen Spieler. Ich will's nicht sehen, ich will es nicht lesen, ich will es nicht hören, ich will es nicht selber sprechen müssen. Also es wäre schon echt schön. Aber du hast gerade was angesprochen und da würde dann auch die Sprachnachricht vom Marcel passen, obwohl ich die nicht abgehört habe. Also wir gehen jetzt mal so ein bisschen ins kalte Wasser, springen wir rein. Aber es geht um Ab- und Zugänge. Und das hast du ja gerade auch schon angesprochen. Miron Muslic braucht noch ein paar Spieler, die zu seinem System passen. Es müssen aber auch noch verdammt viele Spieler gehen. Jetzt hörst du die Nachricht, glaube ich, nicht. Ich guck mal, ob ich. Warte mal, du hörst mich ja über das Mikrofon. Na, das wird, glaube ich, nicht. Ich werde es wiedergeben. Marcel, du hast jetzt vielleicht 1:56 Pause. Ich werde dir sagen, um was es geht, ja? Mhm. So, jetzt höre ich hier noch nichts.
Meinen Senf dazugeben.
Ah nee, das ist jetzt hier der falsche Weg. Natürlich hat das nicht geklappt. Wir machen es gleich nochmal. Lass uns dann selber nochmal über zu.
Hallo.
Jetzt war er da. Jetzt war er da.
Ich bin Fan von deinem Podcast und höre den gerne und wollte mal im Bereich Kurvendiskussion auch einfach mal meinen Senf dazugeben. Und zwar wollte ich zu dem Thema Zugänge und Abgänge einfach mal eure Meinung wissen. Und zwar gibt es ja einige Spieler, die wir erstmal verkaufen müssen oder verleihen wollen oder die auch einfach vielleicht aus Leistungsgründen nicht mehr zu uns passen. Ich denke da an zum Beispiel Hilkeren, Nuth, Cissé, also ich sage jetzt mal einfach mal alle, die mir da einfallen, Kader, Wasinski, Gantenbein, Donkor, Matriziani, Gulaschi, Bayindir, Younes, Lasme, Bar und Silla, das sind auch alle. Und das ist ja eine Riesenliste. Deshalb würde mich erstmal interessieren, was glaubt ihr, wie viele von diesen Spielern tatsächlich gehen werden, ob per Leihe oder per Verkauf, dann am Ende ist ja egal. Und was glaubt ihr, wie viele Spieler wir auf der anderen Seite wieder als Neuzugänge am Ende des Tages circa präsentieren werden? Was ich nicht so ganz verstehen kann, muss ich sagen, wir achten natürlich sehr aufs Geld, das wiederum verstehe ich natürlich. Aber der Kader ist zwar aufgebläht, aber davon sind ungefähr 10 Spieler in einem, glaube ich, Gehaltssegment, was auch Schalke gut verkraften kann. Ich nehme jetzt einfach mal so ein Bayindir als Beispiel oder so ein Nuth oder ein Kader. Die können nicht viel verdienen und davon haben wir circa 10 Leute im Kader. Und da frage ich mich immer, wenn wir dann so von 26 Spielern reden, die dann wirklich ein etwas höheres oder normales Zweitliga-Gehalt haben, warum wir da von einem aufgeblähten Kader sprechen, nicht mal als ablösefreie Spieler verpflichten können. Also das würde mich mal interessieren, wie ihr darüber denkt und wie gesagt, wie viel Zu- und Abgänge wir erwarten können. Und ja, dann bedanke ich mich und wünsche einen schönen Podcast.
Vielen Dank, Marcel. Technologica, sagt man ja, ne? Ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie der Marcel mithören kann. Falls ihr uns seht und nicht nur hört, ich habe meinen Kopfhörer an das Mikrofon gehalten und dann konnte der Marcel das auch mithören. Als der Marcel die Liste vorgelesen hat von den Spielern, die wahrscheinlich nicht in das System passen oder gehen müssen, boah, die ist ganz schön lang, ne?
Die ist auf jeden Fall ganz schön lang. Da waren auch Namen dabei, die ich nicht so unterstreichen würde.
Ja.
Können wir gleich noch drüber sprechen. Aber natürlich ist die Liste lang. Schalke ist mit 33 Spielern hier ins Trainingslager gereist. Faris Yusufu muss man mal abziehen, weil der ist fest nur in der U23. Der war jetzt einfach mit dabei, um das Torhüter-Team zu unterstützen, weil Loris Karius ja auch noch nicht ganz voll trainiert hat. Und dann fehlen ja auch noch Spieler. Also Kalas war nicht mit dabei, Chivara war nicht mit dabei. CC ist jetzt erstmal bei der U23, aber gehört faktisch auch weiter zum Profikader. Deswegen, der Kader ist schon enorm aufgebläht und deswegen gehe ich da nicht ganz mit der Meinung, dass man ja jetzt trotzdem Spieler verpflichten könnte, weil klar, die jungen Spieler verdienen nicht so viel, aber die gehören ja trotzdem mit zum Kader. Mhm. Und wenn du jetzt noch 2, 3, 4 Spieler dazu nehmen würdest, ja, dann hättest du da 40 Spieler rumlaufen. Wie willst du das handeln im Training und auch generell? Irgendwann wird's ja dazu kommen, dass du dann geht's mehr in Richtung Ligastart und dann kannst du nur 20 Spieler mitnehmen. Sollen dann 20 Spieler auf der Tribüne sitzen, die kannst du auch nicht alle in der U23 einsetzen. Bei manchen geht es ja auch faktisch einfach nicht. Beispielsweise Steve Nuth, der darf aufgrund der Regularien nicht in der U23 spielen. Deswegen ist das schwierig. Du musst erstmal Spieler abgeben, um wieder neue holen zu können. Vor allem halt auch einfach vor dem Hintergrund, dass du ja diese Auflage von der DFL erfüllen musst. Weil auch wenn du jetzt einen Spieler ablösefrei holen würdest, der würde trotzdem ein Gehalt bekommen, der würde vielleicht auch noch ein Handgeld bekommen für den Transfer, dass er zu Schalke 04 kommt. Und das Geld hat Schalke 04 aktuell einfach nicht, weil Schalke 04 muss bis zum Jahresende das negative Eigenkapital um 4,91 Millionen abbauen. Und dafür müssen erstmal noch viele weitere Spieler weg.
Ja, wir gehen gleich die Liste durch. Ich würde gern mit einem Spieler beginnen, wo ich wirklich Hoffnung hatte, weil Miron Muslic mit dem sehr besonders irgendwie umgegangen ist und der sich auch so ein bisschen anstecken lassen hatte. Ich hatte da, glaube ich, auch mit dir schon drüber gesprochen beim Training. Ibrahima Cissé, der ist ja nicht mitgefahren, war nicht mit im Trainingslager. Und was noch dazu kommt, er ist jetzt auch nicht beim Testspiel der U23 dabei gewesen, was natürlich dafür spricht, dass sich die Wege trennen werden. Hast du da Informationen?
Nee, wir tappen da auch so ein bisschen im Dunkeln, hatten gestern nochmal ein bisschen versucht, am Platz was rauszufinden, aber es lässt sich keiner wirklich was entlocken. Natürlich laufen Gespräche, logisch, aber es gibt nichts Konkretes bislang. Und ja, Ibrahima Cissé ist, versteht niemand wirklich, was da los ist. Klar, hattet ihr ja auch berichtet mit dem Diabetes, mit der Erkrankung, und dass man da jetzt versucht, Wege zu finden, um damit umzugehen und ihm zu helfen und ihm einen Diabetologen zur Seite zu stellen und dass er weiterhin Leistungssport, Profifußball betreiben kann. Aber es klappt nicht. Schalke 04 und Ibrahima Cissé passen nicht zusammen. Und das hat man dann in Bocholt auch gesehen, als er dann nur für die letzten Minuten überhaupt eingewechselt wurde. Irgendwo, das war ganz kurios. Frank und ich hatten das beobachtet auf der Tribüne, als er zum Aufwärmen ging, sah es gefühlt so aus, als wäre er verletzt, weil er humpelte da, hinkte da so ein bisschen hin. Aber ich glaube, das ist ehrlich gesagt einfach sein Gehstil, nenne ich es mal, so ein bisschen so umschakern. Wir sehen das ja auch häufig in der Arena oder wer dann auch vor der Arena, wenn die Spieler aus dem Bus kommen, das mal beobachtet, die dann immer so ein bisschen rumschakern, nicht so ganz straight geradeaus gehen. Ich meine, jeder hat seinen eigenen Gehstil, aber ja, bei Ibrahim, ich werde aus ihm wirklich nicht schlau, was da Sache ist. Ich glaube, es ist weiterhin einfach ein Einstellungsproblem.
Ja, aber wenn man das vergleicht, ich meine, wir haben ja den jetzt auch schon öfter beobachten können und dürfen, irgendwann nicht mehr, weil er dann irgendwie verschwunden war. Aber trotz alledem, für meine Wahrnehmung fand ich schon eine deutliche Veränderung, ne? Weil er hat ja sehr oft gehadert mit sich selbst nach Entscheidungen. Dann gab es ein Training, ich glaube, da waren wir auch zusammen da, wo bei ihm gar nichts funktioniert hat. Und er dann auch ständig Stoff bekommen hat, ich glaube von Geratz. Und er dann völlig neben der Spur war und da ging gar nichts mehr. Und ich glaube, das war auch dann der Zeitpunkt, wo er dann auch weg war. Ja, also Zeichen stehen da auf Abschied, weil Einstellungsproblem nicht richtig in den Griff zu kriegen ist. Aber er wäre echt ein guter Innenverteidiger vom Spielstil her, von seinen Anlagen her.
Genau, das sagen alle nach wie vor. Das Potenzial hat er, aber das ist weiter das Einstellungsproblem, natürlich auch das Konditionsproblem bei ihm, was er einfach nicht wegbekommt. Und man muss natürlich mit dazu sagen, man muss sich jetzt in der Innenverteidigung überlegen, auf wen setzt man, wen gibt man komplett ab, wen verleiht man, wen gibt man in die U23 runter, weil wenn du da durchzählst, kommst du, glaube ich, auf 9 oder 10 Innenverteidiger, weil man muss ja bedenken, Karasch ist auch noch verletzt. Der könnte dann natürlich irgendwann auch noch mit dazukommen. Wenn man schaut, du hast Kartic, Timo Becker, Felipe Sanchez, Mercan Ayhan.
Aber ist er jetzt schon, ist er
Kadre, also.
Ist Mercan jetzt schon hochgezogen? Er ist ja noch nicht offiziell im Profiteam, ne?
Doch, er ist offiziell im Profiteam. Er hat nur keinen Profivertrag.
Ja, das meine ich.
Genau, er hat keinen Profivertrag, aber offiziell im Profiteam gehört er und er bleibt auch weiter im Profiteam. Also er macht es wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Und Mercan Ayhan ist für mich ein Spieler, der in dieser Saison noch sehr überraschen kann. Also ihm traue ich auch wirklich zu, dass er durchaus auch einige Spiele in der Startelf bestreitet.
Aber Schalke sucht natürlich noch eine Innenverteidigung auf der linken Seite, ne? Linksverteidiger.
Richtig, genau. Genau, richtig. Linke Innenverteidigerposition, Linksfuß, sollte noch her. Da hast du halt bislang Sanchez und Nut. Sanchez zeigt durchaus seine Anlagen. Das war ganz interessant. Auch Timo Becker betonte das auch nochmal in einer Medienrunde hier im Trainingslager, dass Felipe Sanchez einfach erfahrene Spieler neben sich braucht, an denen er sich hochziehen kann.
Was ja völlig normal ist für sein Alter auch noch.
Genau,
ne?
Genau, richtig. Und das wäre mit Kartic und eben Timo Becker neben ihm natürlich der Fall, dass sie ihm anleiten, ihm den Rücken frei halten auch. Und das braucht er einfach. Also das hat man dann natürlich auch gesehen gegen Wien Wiesbaden zum Beispiel. Da spielte er dann an der Seite von Nut und Matriciani. Die konnten ihm da keine Sicherheit geben. Und gerade Steve Nut dann, wenn man ihn betrachtet als Linksfuß, da sieht man, das braucht noch Zeit. Er ist nicht so weit. Und da wäre auf jeden Fall eine Leihe sehr, sehr sinnvoll, weil Steve Nut wird sehr, sehr wenige bis gar keine Spielminuten bekommen, gerade wenn Schalke dann noch einen neuen Innenverteidiger für die linke Position holt, dann ist Steve Nut komplett außen vor und bräuchte irgendwo anders Spielpraxis. Und
tatsächlich, das wäre die Frage gewesen, Steve Nut hat aber so bei einigen Fans doch schon ein bisschen Eindruck hinterlassen. Ist das jetzt, weil sie sagen, wow, die haben den lange nicht gesehen oder noch gar nicht gesehen und sagen, ja gut, der kann schon was, oder fehlt da einfach der komplette Überblick. Weil ich würde jetzt auch sagen, Steve Note ist mir noch nie wirklich aufgefallen und war ein bisschen überrascht über die vielen Kommentare. Ach, mit Steve Note kann man eigentlich auch planen.
Nee, genau. Ich bin auch eher überrascht. Er hatte gute Momente. Er hat ja auch, ich weiß nicht mehr, in welchem Testspiel es war, da hat er, ich glaube, das war das erste sogar noch, da hat er auch einen super Pass nach vorne geschlagen, von hinten auf Donkor, glaube ich, auf der linken Seite. Also er hat so schon seine Momente im Aufbau gerade, aber im Stellungsspiel und auch so in den Kurzpässen, da muss er sich enorm steigern. Also er hatte, klar, wie gesagt, Samstag ist auch nicht ganz der Maßstab, aber da beispielsweise der hat wirklich sehr, sehr viele Fehlpässe, sehr, sehr viele Einfache auch dabei. Und das sieht man auch häufiger im Training. Deswegen, er braucht die Zeit, er braucht vor allem Spielpraxis. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die wird er auf Schalke einfach nicht bekommen. Und das ist das Problem. Aber Potenzial durchaus vorhanden. Wie weit es dann geht, das wird man sehen. Das ist bei ihm natürlich ein Sonderfall, weil man bei ihm keine Referenz hat. Man kann natürlich sehen, zum Beispiel beim Felipe Sanchez, gut, der hat in Argentinien gespielt, der war da Stammspieler, konnte schon gut was zeigen. Steve Nutt kam aus einer Fußballakademie in Afrika. Da gibt es keine nennenswerten Referenzen, die man ranziehen kann, um ihn wirklich zu beurteilen. Aber ist man jetzt echt auf die aktuellen Eindrücke angewiesen.
Also Timo Becker und Nikola Katic sind dann eher gesetzt und dann würdest du dann auch eher dann, wenn kein weiterer Innenverteidiger kommt oder erstmal kein weiterer Innenverteidiger kommt, Sanchez die erste Wahl?
Sanchez, genau, wäre für mich tatsächlich die erste Wahl, einfach weil er ein Linksfuß ist, weil ich das ist aber auch eher meine persönliche Sicht, weil ich das praktisch finde, mit einem Linksfuß, der dann auch nach links raus am äußeren Spieler vorbei in Richtung Seitenlinie spielen kann, um dann den Schienenspieler auf außen bedienen zu können. Finde ich einfach besser, als wenn ein Rechtsfuß steht, der dann irgendwie gucken muss, wie er den Ball nach links bekommt in einer anderen Flugkurve. Aber letztlich hat sich dieser Mertcan Ayhan echt bewährt in der Vorbereitung und hat ja jetzt zum Beispiel auch gegen St. Gallen dann auf der Position gespielt und hat es gut gemacht. Also zeigt sich gut im Spielaufbau, zeigt sich gut in den Zweikämpfen. Da kann echt was entstehen und deswegen, ich träume da schon einiges zu. Und natürlich hast du mit Mertcan Ayhan auch die Möglichkeit, theoretisch zu sagen, du stellst ihn rechts von Katic auf und würdest Timo Becker auf die rechte Seite stellen. Wäre eine Möglichkeit. Bahnt sich zwar aktuell nicht an, aber Timo Becker hat ja in Kiel auch häufig auf der rechten Seite gespielt. Es wäre auf jeden Fall möglich, das dann auch so zu praktizieren, wenn du beispielsweise merkst, okay, auf rechts, das läuft mit Gantenbein oder Touré nicht so gut oder da verletzt sich jemand, dann hättest du auch noch diese Option.
Okay. Was ist mit Martin Waschinski? Der ist im Trainingslager ein bisschen untergegangen, meiner Meinung nach. War auch, glaube ich, in einem Testspiel der einzige Spieler, der nicht zum Einsatz gekommen ist, ne?
Ist komplett untergegangen. Gegen Athen saß er 90 Minuten lang auf der Bank, kam gar nicht zum Einsatz als einziger Feldspieler. Dann im Spiel der B11 hat er sich, es ist ein bisschen böse, aber er hat sich warm gemacht. Er stand tatsächlich einfach an der Eckfahne herum und hat das Spiel geguckt. Wahrscheinlich wusste er schon vorher, er kommt gar nicht zum Einsatz und hat sich dann auch nicht die größte Mühe gegeben, sich überhaupt richtig warm zu machen. Kam auch nicht zum Einsatz. Und beim dritten Spiel gegen St. Gallen war auch der Plan, dass er nicht zum Einsatz kommt. Dann hat sich Iyas Hamash in der 76. Ungefähr verletzt. Und dann kam er doch noch mal rein, aber auch das war nicht geplant. Nee, Martin Waschinski ist komplett hinten dran. Für mich ist er aber auch kein Innenverteidiger. Er ist für mich eher ein Spieler, wenn überhaupt, für die Sechs. Weil spielerisch ist er gar nicht mal so verkehrt. Er spielt kluge Pässe, das kann er. Aber ja, aufgrund seiner Größe, er ist nur knapp über 1,80 groß, er ist auch eher schmächtig. Das ist im Zweikampf, ist das zu wenig, die Zweikampfführung ist nicht gut und da kann er sich nicht durchsetzen. Also wenn man dann den Vergleich stellt, klar, zu Katic, der ist natürlich ein Riesenbrecher da hinten drin, aber auch Timo Becker, die haben eine ganz, ganz andere Zweikampfführung, stellen sich auch ganz anders schon zum Mann und Waschinski gewinnt kaum ein Duell und hat deswegen enorme Probleme und da stehen die Zeichen komplett auf Trennung. Das hat auch Miron Mustić schon gesagt, er betont, da hatte ich bei ihm nachgefragt, dass einige Spieler klar vor ihm sind. Und das ist schon eine sehr deutliche Aussage.
Bei mir murmelt es gerade so ein bisschen im Kopf immer, wenn ich mit Nikola Katic, er hat uns doch in der Mixzone gesagt, dass er so ausgesprochen wird. Und jetzt nennen ihn trotzdem alle Katic. Verstehe es nicht. Mache ich irgendwie was falsch? Bleibe ich jetzt dabei oder lasse ich mich jetzt anstecken von Katic?
Wir haben da auch nochmal darüber gesprochen und wir sprechen ihn tatsächlich doch eher Katic aus, weil wir es doch eher dahin deuten, dass er es mit dem Tsch am Ende einfach meint, dass das der Buchstabe ist.
Okay.
Der Buchstabe in Kroatisch,
das Katic.
Und deswegen. Aber wir sprechen ihn Katic aus. Aber
ja, lass uns das vereinheitlichen.
Das sind Kleinigkeiten. Dann letztlich jeder weiß, wer gemeint ist. Solange man den Nachnamen ansatzweise ausspricht und nicht zum Beispiel eine lustige Geschichte hier aus dem Trainingslager beim Testspiel, der ja quasi B11 gegen Wien Wiesbaden wurde die Aufstellung verlesen. Dann wurde der Vorname Amen gesagt und dreimal darfst du raten, welcher Nachname gerufen wurde.
Weiß ich nicht. Ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch.
Es wurde nicht Gulaschi
gerufen. Ach, Barkok oder was?
Sondern Barkok.
Oha. Den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, ja, aber ist mir wieder.
Das war eine witzige Szene. Manche waren da, glaube ich, in Gedanken noch bei der vergangenen Saison und haben gar nicht dran gedacht, ach, der ist ja weg. Es gibt einen anderen Amen im Kader.
Zum Glück, würde ich mal sagen, ist der weg. Also, das war wirklich, aber nichtsdestotrotz, wir reden hier über die Spieler, die eventuell sich noch beweisen müssen und vielleicht eventuell in Frage kommen und sagen und gehen davon aus, Timo Becker und Nikola Katic sind gesetzt. Sind sie wirklich gesetzt? Haben die performt? Haben die geliefert? Haben die gezeigt, dass sie das zu Recht auch sind auf der Position?
Ja, auf jeden Fall. Also, Timo Becker hat noch Steigerungsbedarf, definitiv. Aber das ist, wie gesagt, auch da, das ist normal, noch in der Vorbereitung. Er muss sich auch in seine Rolle erstmal einfinden. Bei ihm gibt es natürlich auch sehr, sehr hohe Erwartungen. Er kommt zurück, er kommt von Bundesliga-Absteiger, er soll hier neue Euphorie versprühen, ist im Mannschaftsrat, ist durchaus auch ein Kandidat, Stellvertreter von Kenan Karaman zu werden. Das ist ja noch nicht bekannt gegeben worden, wer dann im Falle des Ausfalls von Kenan Karaman, was jetzt im Saisonstart sehr wahrscheinlich der Fall sein wird, dann die Binde übernehmen wird. Da muss man dann auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu hohe Erwartungen an Timo Becker setzt, weil wir wissen alle, als Timo Becker ging, war er kein Stammspieler, er war ein sehr junger Spieler und ist jetzt erst in Kiel gereift und da sollte man es jetzt auch nicht übertreiben und sagen, boah, das ist jetzt der Heilsbringer, der uns nach vorne bringt, weil dafür steht Timo Becker ja auch nicht. Timo Becker ist auch nicht der super Techniker vor dem Herrn. Er ist ein guter Verteidiger, aber nicht übertreiben. Nikola Katic hat gezeigt, dass er wirklich sehr, sehr gute Ansätze hat. Seine Zweikampfführung ist brutal stark. Seine Kopfbälle, also er gewinnt fast jedes Kopfballduell. Das ist der Wahnsinn. Wenn der zum Kopfball hochsteigt und hat einen Kopfball, der fliegt über 20, 30 Meter, mit einer Wucht, richtig. Mhm. Wahnsinn, wirklich. Also der hat mich wirklich überzeugt. Bei ihm, klar, er ist auch später ins Training eingestiegen. Er hat natürlich einen Fitnessrückstand noch. Aber er hat gegen St. Gallen 90 Minuten durchgehalten, hatte zwischendurch mal so leichte Problemchen, aber hat durchgehalten und ist auch auf einem guten Weg.
Also wenn der einschlägt, dann wäre es ja nochmal ein Beweis dafür, dass Miron Muslic ja echt was auf dem Kasten hat, ne? Denn wenn man an seine Vita guckt, da ist ja kein Spieler, der riesen Vereine gespielt hat, ne? Also muss man ja auch mal sagen, er ist mit Plymouth abgestiegen in die dritte Liga. Also wenn der jetzt hier performt, ja, alle Achtung. Also wem haben wir noch? Tomasz Kalas haben wir angesprochen, ist verletzt, ist auch irgendwie immer noch nicht abzusehen. Ist der jetzt schon operiert worden? Das weiß ich gar nicht. Es gab ja irgendwie einen Termin, der war noch nicht fest.
Nee, weiß ich auch tatsächlich gar nicht. Dadurch, dass wir jetzt hier im Trainingslager waren, bin ich ehrlich, habe ich das auch nicht ganz so verfolgt. Kommuniziert wurde auf jeden Fall nichts.
Ja, also dann gehe ich mal davon aus, dass da auch noch nichts passiert ist. Sonst hätte man sicherlich schon irgendwas mitbekommen. Und das ist ja schon wieder ein schlechtes Zeichen, finde ich, weil da kannst du ja erstmal länger nicht planen, zumal man ja eh weiß, dass die OP nicht vergleichbar ist mit der OP von Kenan Karaman, der ja schon mit im Trainingslager ist und auch Laufeinheiten hat. Ne? Gibt es da noch ein ganz kurzes Update von dir?
Genau, hat Laufeinheiten gemacht, hat zwischendurch hat er schon mal den Ball wirklich ganz, ganz leicht am Fuß. Also es war noch keine wirkliche Übung, er hat den schon mal mit seinen Kollegen so ein klein wenig so ein bisschen hin und her gespielt, über einen Meter quasi. Man sieht noch, wenn er geht, dass er teilweise durchaus noch leichte Problemchen hat, dass es noch nicht ganz komplett rund ist. Das wird einfach noch dauern. Ja, hat er uns auch gesagt, er ist wirklich voll im Zeitplan. Aber man kann bei diesem Zeitplan nicht ganz genau sagen, wann die Rückkehr ansteht. Also er hofft, früh nach dem Saisonstart wieder da zu sein, aber er macht sich da selbst auch keinen Druck. Es kann sein, dass er zum dritten Spieltag gegen Bochum, also es sind ja erst die ersten zwei Saisonspiele, dann kommt der DFB-Pokal. Ja. Es kann sein, dass er gegen Bochum wieder da ist. Es kann aber auch sein, dass es noch ein Spiel länger, dass es vielleicht sogar erst dann für Dresden was wird oder auch erst danach gegen Kiel. Da macht er sich selbst auch keinen Druck, weil er möchte einfach hundertprozentig wieder fit sein, um dann auch voll da zu sein.
Ja, das hat er auch so gesagt, ne? Er muss auch für den Kopf her wissen, dass das Knie auch alles hält, ne? Und das ist auch, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig. Genau. Wen haben wir noch? Innenverteidiger Mika Kadre. Hattest du auch schon was dazu gesagt? Ist er denn auch ein Kandidat, der dann eher in der U23 spielen wird und dann mal bei Bedarf hochgezogen wird?
Genau, in der Rolle sehe ich ihn. Er braucht noch, das sah man schon, dass das Passspiel ist noch nicht so rund. Da hat er Probleme, gerade wenn er unter Druck gerät. Da springt doch nochmal ein Fehlpass dann bei herum. Er tut sich noch ein bisschen schwer mit dieser Spielweise, aber ist ja logisch. Er kommt aus der U19, es ist eine ganz andere Spielweise, jetzt nicht mehr im Jugendfußball, sondern im Männerfußball. Das ist ein Unterschied, gerade für einen Innenverteidiger. Und er wird auf jeden Fall noch Zeit brauchen. Also ich sehe ihn eher in der U23 als bei den Profis.
Okay, Torhüter. Loris Karius ist ja pünktlich zum Trainingslagerstart zurückgekehrt. Also da brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht drunter unterhalten. Ne? Das ist die Nummer 1 und der wird auch definitiv im Tor stehen im ersten Pflichtspiel. Trotz alledem, Justin Hickerin war ja auch nun in den Testspielen beteiligt. Ich würde jetzt gerne einen ungefilterten Eindruck von dir haben, weil ich habe so viele verschiedene Dinge wieder gehört. Mhm. Gut, einerseits hat er vielleicht gar nicht viel zu tun gehabt, auf der anderen Seite, wenn er was zu tun hatte, war er dann unsicher, dann war er wieder da, der alte Justin. Hast du eine Veränderung feststellen können?
Ich fand ihn tatsächlich sogar sicherer.
Ja.
Er hat nicht viel aufs Tor gekommen, aber er hat es gut gemacht. Die Abschläge bleiben bei ihm weiter im Manko. Da gehen viele Bälle ins Seiten aus oder landen nicht beim Mann. Sie landen nicht dort, wo sie landen soll. Das kriegt er nicht weg. Da hat er noch enormen Steigerungsbedarf. Aber so an sich fand ich seinen Auftritt schon ganz gut. Und ja, Loris Karius ist die klare Nummer 1. Das ist ja kommuniziert. Man hat sich jetzt entschieden, er bekommt noch ein paar Tage Training, bevor er dann den ersten Einsatz macht. War zuerst die Überlegung, ob er vielleicht sogar schon am Samstag gegen St. Gallen, also im vergangenen Testspiel, zum Einsatz kommt. Hat sich dann aber entschieden, nee, er trainiert lieber nochmal am Samstag extra, um dann kommende Woche gegen Twente Enschede höchstwahrscheinlich sein Comeback feiern zu können.
Luca Pottlech und Johannes Siebeking sind ja auch zum Einsatz gekommen. Von Johannes Siebeking hatte ich einen sehr guten Eindruck, gerade in der Vorbereitung in den ersten zwei Wochen. Aber auch wahrscheinlich dann auch nur dann im Profiteam, wenn wirklich Bedarf ist, ne?
Ja, richtig, genau. Die beiden sind noch sehr, sehr jung und gerade Siebeking macht ja gerade erst seine ersten Schritte im Profifußball, haben wir aus 19 raus. Luca war ja jetzt schon eine Saison dabei, aber da ist ganz klar, beide sind für die U23 eingeplant. Da bin ich natürlich gespannt, wie sich das verteilt, weil du kannst nicht zwei Torhüter spielen lassen.
Wen siehst du auf 3? Im Profiteam eher Pottlech oder eher Siebeking?
Eher Pottlech. Ja? Aber einfach jetzt schon, weil er den Vorsprung hat durch das eine Jahr im Seniorenfußball, dass er da einen Ticken weiter ist. Aber qualitativ tatsächlich tun sich beide nichts. Also da sind beide schon sehr, sehr gut dabei und sehr klar und haben viele gute Aktionen.
Falls doch ein Angebot kommt für Justin Hekerin, ich meine, dann ist ja die zweite Position offen. Glaubst du, dass dann einer von beiden diese Position begleiten wird oder dass dann Schalke zum Beispiel sagt, dann wir holen jetzt noch einen Torhüter?
Ja, das ist eine tatsächlich gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, wenn dem so wäre, dass sie doch nochmal schauen, dass ein erfahrener Torwart dazu kommt, um einfach auf Nummer sicher zu gehen, um dass die jungen Torhüter sich lieber weiterentwickeln können, Spielpraxis sammeln. Das ist einfach wirklich auch da das ganz, ganz Wichtige, dass die jungen Torhüter Spielpraxis bekommen, weil es bringt dir nichts, dann eine Saison einfach nur auf der Bank zu schmoren. Die müssen spielen. Und deswegen, das war auch meine Betonung, da bin ich gespannt, wie das in der U23 gehandelt wird oder ob man vielleicht dann sogar noch, weil du musst ja bedenken, du hast auch noch Faris Yusufu und in der U23 gibt es auch noch einen weiteren Torwart, der aktuell spielt. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Happe, glaube ich. Da hast du dann ja auch letztlich dann vier Torhüter, die dort spielen könnten. Da musst du dir dann noch was einfallen lassen, wie du damit umgehst. Vielleicht wäre da sogar noch eine Option, dann einen der jungen Torhüter dann zu verleihen, ihnen einfach Spielpraxis zu geben. Aber bislang deutet sich dahingehend nichts an. Das ist es einfach nur eine Vermutung meinerseits.
Aber Justin hat sich ja, glaube ich, auch damit arrangiert, Nummer zwei zu sein, ne? Also das hat er, glaube ich, auch so offen kommuniziert.
Genau. Also ich hätte es anfangs auch nicht vermutet, dass dem so ist, dass er doch eher andere Ambitionen hat. Aber aktuell sieht es danach aus, eben, dass er sich damit arrangiert hat und als Nummer zwei dann ins Rennen geht.
Okay. So, Tor ist also relativ klar. Schönen guten Morgen auch von mir, wer auch immer da jetzt vorbeigegangen ist.
Links. Ich hab den Kollegen Andi Ernst von der Funke Mediengruppe kurz gegrüßt,
der ist auch noch da.
Innerhalb hier im Sessel saß und ein bisschen gearbeitet hat und mir gerade nur zugewunken hat.
Ja. Linksverteidigerposition, da war ich ein bisschen hin und her gerissen und habe gedacht, oh Gott, da muss auf jeden Fall etwas passieren, denn mit Anton Donkor und Vitali Becker hast du da zwei Spieler, wo nicht viel zu erwarten ist. Und dann, bang, wieder eine Lichtgestalt, die aufgestiegen ist aus dem Nichts heraus. Vitali Becker, kannst du diesen Eindruck bestätigen, dass ja er wahrscheinlich sogar Anton Donkor überholt hat?
Definitiv hat er Anton Donkor überholt. Für mich ist Vitali Becker ganz klar in der A11 nach aktuellem Stand. Er macht einen super Eindruck, arbeitet nach vorne, nach hinten, ist sehr spielfreudig, scheint seine Problemchen, die er in der letzten Saison hatte, hat er viel mit Verletzungspech zu kämpfen, kam deshalb auch in der U23 nicht so viel zum Einsatz. Die hat er überwunden. Und Vitali Becker ist auch ein Kandidat für die Standards tatsächlich. Also Schalke hat hier im Trainingslager auch viel Standards geübt und da kristallisierte er sich durchaus als einer der besten Standardschützen, zumindest mit dem linken Fuß heraus. Und deswegen für mich ist er definitiv gesetzt. Von Anton Donkor bin ich enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hätte schon gedacht, in der Dreierkette, das betont er auch selbst, das liegt ihm sehr gut, da auf der Schienenposition dann auf der linken Seite zu spielen. Aber irgendwie kommt er nicht rein. Er sagte auch selbst, wir haben ihn dann halt mit ihm ja kurz nach dem Spiel gegen Wiesbaden gesprochen, dass er auch seine Zweikampfführung nicht gut findet, dass er da selbst auch sagt, er hat da Steigerungsbedarf und er akzeptiert das aktuell auch, dass er hinten dran ist. Er sieht das tatsächlich auch ein bisschen ähnlich. Er muss an sich arbeiten und deswegen Vitali Becker ist definitiv da aktuell für mich die Nummer 1.
Aber es ist auch ein bisschen mager dann, ne? Wenn es nur die beiden sind auf der Linksverteidigerposition. Gibt es noch irgendeinen Spieler, der auch links dann spielen könnte?
Theoretisch könntest du natürlich einen der Linksfüße wie Sanchez oder Nut, theoretisch gesagt, dahinstellen. Aber das wäre natürlich nicht optimal. Sanchez wurde zumindest mal im Training ein paar Mal ausprobiert auf der Position. Aber es ist natürlich nicht seine Rolle. Gerade nach vorne, defensiv ist das natürlich ganz in Ordnung, das kann er ja auch als Innenverteidiger, aber nach vorne hin würde dann natürlich sehr, sehr wenig kommen. Könnte man natürlich theoretisch drüber denken, ob man da noch was machen würde. Aber ob man da wirklich drei Leute für die Position braucht, ist dann auch wieder fraglich, weil dann wäre natürlich die Sache, wenn du jetzt noch einen neuen holen würdest, wo würde der sich ansiedeln? Ja. Würde der sich dann an Position 1 ansiedeln, sodass Vitali Becker auf der Bank sitzen würde und dann Anton Donkor nur auf der Tribüne? Das kannst du dir ja gar nicht erlauben. Dann müsstest du ja eher darüber nachdenken, Anton Donkor abzugeben und wen Neues zu holen, aber dann wärst du natürlich genauso wieder in der Position, dass du nur zwei Spieler hättest. Also ich glaube, das passt soweit, außer halt Anton Donkor äußert dann vielleicht noch den Wunsch, hier, ich möchte doch lieber wohin, wo ich regelmäßig spiele, weil ich merke, das klappt hier für mich nicht.
Ich erinnere mich da noch an ein angebliches Angebot von Hoffenheim, ne, die mal Interesse hatten an Anton Donkor. Okay, lass uns auf die rechte Seite rüber switchen. Da sind wir ja sehr, 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 sehr gut aufgestellt mit Taylan Bulut, aber halt mit leider, ist er natürlich einer der Kandidaten, die dafür sorgen werden müssen wahrscheinlich, um diesen, ja, um dieses Geld reinzukriegen, damit man diese Auflagen erfüllt. Adrian Gannbein haben wir da noch, Tidian Touré und Henning.
Genau.
Wenn der geht, da muss ja definitiv was passieren, weil ich bin immer noch nicht überzeugt davon, dass Adrian Gannbein sich da irgendwie durchsetzt. Oder täuscht mein Eindruck?
Nee, täuscht tatsächlich nicht. Die rechte Seite sehe ich auch noch ein bisschen als Schwachpunkt. Klar, wenn Taylan Bulut bleibt, dann hast du da eine gute A-Besetzung, definitiv. Aber da muss man natürlich abwarten, was passieren wird. Ist ja auch logisch, junger Rechtsverteidiger, der hat durchaus einen Markt. Aber natürlich will Schalke ihn auch nicht verramschen. Ja, dahinter wird es ein bisschen dürftig eben. Also Henning Matsicani, der hat keine Schalke Zukunft. Für ihn geht es nicht weiter. Aber da ist natürlich die Frage, findest du einen Abnehmer für ihn, der auch sein Gehalt bezahlen möchte? Das war ja schon im vergangenen Jahr mit Mannheim das Problem. Da konnte man sich dann irgendwie einigen, dass man das mit der Leihe hinbekommt. Jetzt hat er nur noch ein Jahr Vertrag, heißt eine Leihe ist nicht mehr möglich. Wenn, dann muss man ihn abgeben. Schalke wird ihm da keinen Stein in den Weg legen. Ja, Gantenbein, Touré überzeugen mich auch noch nicht komplett. Da muss man echt abwarten. Aber als Backup ist das in Ordnung. Wenn Bulut dann geht, sollte man vielleicht auf der rechten Seite nochmal nachlegen.
Ich sehe schon wieder, die Zeit ist am Schwinden. Hast du noch ein paar Minütchen? Da würde ich dir noch eine kurze Einladung schicken oder bist du schon Aufbruchstimmung?
Nee, das kriegen wir noch hin. Ich sag mal so bis Viertel vor so.
Ach, ja, so lange dann, machen wir nicht mehr. Wir haben ja nicht also mehr so viele Minuten. Positionen. Ja.
Genau, so 20 Minuten, dann ich muss noch ein bisschen was machen.
Die rufen schon hier. Jetzt ist er eh weg. Ich schicke dem nochmal eine Einladung und werde in der Zwischenzeit noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Also wir sind ja fast jetzt durch mit den Positionen. Wir haben natürlich noch einiges an Bedarf, was den Kader des FC Schalke 04 angeht. Und die große Herausforderung ist ja leider, erstmal Spieler abgeben zu können, um ja Budget freizugeben. Und da waren wir ja gerade schon bei der Rechtsverteidigerposition, bei der Innenverteidigung, bei den Linksverteidigern, bei den Torhütern, da sind wir relativ klar. Und dann haben wir natürlich noch die Mittelfeldspieler und die Rechtsaußen und Linksaußen und den Sturm. Dann gehen wir gleich noch durch. Jetzt muss ich aber hier leider warten, bis der erstmal das neue Meeting hier konvertiert hat. Und in der Zeit mache ich natürlich ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe ja schon ein bisschen Werbung gemacht für unserem Podcast, den auch gerne mal so ein bisschen pushen. Ihr könnt ja auf euren Portalen, je nachdem, wo ihr den Podcast hört, auf Spotify, auf Amazon, Apple Podcast, da gibt es ja auch die Möglichkeit, einen Podcast zu beurteilen und ein paar Sterne zu vergeben oder Noten zu vergeben. Könnt ihr gerne tun, würden wir uns drüber freuen. Und wir haben natürlich dann auch noch hinter diesem Podcast eine Schalke-Redaktion sitzen, die jeden Tag über den FC Schalke 04 berichtet. Und jeden Tag könnt ihr auch alles über den FC Schalke 04 nachlesen auf den Seiten des Medienhauses Bauer und der Ruhrnachrichten. Und ja, wenn ihr da mal ein Abo da lässt, das wäre schon fantastisch, wenn ihr, das gibt ja so Artikel mit einem Plus dahinter, könnt ihr momentan testen. Und für 1 Euro, 4 Wochen lang. Könnt ihr mal ausprobieren, ob das was für euch ist. Wenn nicht, könnt ihr das ganz einfach wieder kündigen. So, wir hatten jetzt die Rechtsverteidiger. Ich glaube, da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Na, Henning muss leider gehen, muss weg. Dann hatten wir noch Tidiane Touré. Ist der dir auch irgendwie aufgefallen, positiv im Trainingslager?
Wenig. Auch tatsächlich. Wenig. Also ist in der Rangfolge hinter Adrian Gantenbein für mich. Mhm. Das kann sich natürlich ändern. Tidiane Touré ist ja auch noch nicht so lange bei den Profis mit dabei. Braucht vielleicht einfach auch noch Zeit, um sich weiter daran zu gewöhnen. Aber ihn kann ich noch nicht ganz so gut, ehrlich gesagt, einschätzen. Deswegen, da er dann in der Rangfolge auf Platz 3, Bulut, Gantenbein und dann erst Touré.
Okay, wir haben jetzt einen Riesenblock. Ich würde mal sagen, das Mittelfeld. Das sind auch schon ein paar Namen dabei, wo wir nicht wissen, wo die Reise hingeht. Als erstes zu nennen, obwohl viele jetzt sagen, wieso Mittelfeld, ist doch Innenverteidiger. Ron Schallenberg hat ja in der vergangenen Saison da eher auf der Position gespielt. Aber er ist definitiv nicht geplant, als Innenverteidiger zu spielen. Oder gibt's da doch vielleicht Anzeichen?
Gar nicht. Das war jetzt am Anfang der Vorbereitung eher aus der Not geboren. Aber Miron Muslic sieht ihn klar als Mittelfeldspieler. Und deswegen auch auf der 6. Man muss da auch ein bisschen unterscheiden. Miron Muslic hat 2 Positionen im zentralen Mittelfeld. Die 6er Position und die 8er Position. Und Schallenberg ist da auf der 6 eingeteilt, zusammen mit Max Krüger. Und die beiden duellieren sich da in diese Rolle. Und aktuell kann man noch nicht so ganz sagen, wer da die Nase vorn hat.
Aber Max Krüger hat natürlich auch einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Ne? Ist auch jetzt in Mannschaftsrat gewählt worden. Und Max Krüger ist 20. Also Wahnsinn, diese Entwicklung. Ich hätte damit nicht gerechnet, weil er hat ja stark gestartet in der vergangenen Saison, aber hat auch nachgelassen. Und man hat ja nicht mehr so viel von ihm sehen können, weil er, glaube ich, einfach mental auch völlig leer war.
Ja, eben, er ist ein junger Spieler, das ist ganz normal, da gibt es immer wieder Schwankungen. Er macht sich wirklich, wirklich gut, hat nochmal einen Sprung nach vorne gemacht. Man muss es relativieren mit dem Mannschaftsrat, das ist bei ihm jetzt keine Belohnung quasi der Superleistung, sondern ist auch in dem Hinblick darauf, dass Miro Muslic einen guten Mix haben wollte und auch ein Stellvertreter für die jungen Spieler. Und da ist natürlich Max Krüger prädestiniert. Nach dieser starken Saison und er hat auch am ehesten dann ja das Startelf-Potenzial von den jungen Spielern. Deswegen wurde er da in dieses Gremium berufen als gebürtiger Gelsenkirchener. Das passt ja einfach. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf, wie sich Max Krüger in dieser Saison weiterentwickelt.
Yannick Bachmann ist auch so eine Personalie, die geht mir irgendwie ein bisschen durch gerade. Hast du da irgendwie andere Eindrücke?
Ja gut, er ist ja noch verletzt. Er hatte sich dann ja auch im letzten Testspiel vor dem Trainingslager in Bocholt vor dem Spiel verletzt, hatte Oberschenkelprobleme. Da war ja das Kuriose, wir dachten alle, okay, er zeigt so ein bisschen auf den Oberschenkel, ist eher eine Vorsichtsmaßnahme. Der wird dann schon wieder im Trainingslager spielen, während wiederum man bei Armin Younes hätte denken können, boah, der hat sich da jetzt irgendwie Muskelfaserriss zugezogen, das sah nicht ganz so gut aus und stattdessen Armin Younes hatte nur am ersten Tag noch ein bisschen ausgesetzt, noch ein bisschen gelaufen und war voll dabei und Yannick Bachmann hat bis zum letzten Tag jetzt nicht gespielt, nicht mal mittrainiert. Überhaupt nicht trainiert, war immer nur im Fitnesszelt oder hat Laufrunden gedreht, hat nur so ganz leichte, minimale Übungen am Ball gemacht, aber mehr auch nicht. Aber man muss bei Yannick Bachmann auch mit dazu sagen, er zum Beispiel gehört eher zur Achterfraktion. Da sieht er sich auch nach vorne, nach hinten, das liegt ihm mehr. Und er duelliert sich da beispielsweise mit Elfausi und Salazar.
Ja, ich bin jetzt komplett so bei den Mittelfeldspielern. Also Sechster Position ist klar, da haben wir jetzt nicht so viele und da ist die Auswahl auch definitiv klar. Aber ja, bei Yannick Bachmann, das war mir jetzt tatsächlich nicht bewusst. Also nicht nur unterm Radar gelaufen, weil er nicht mal trainiert hat. Stimmt, also das hatte ich gar nicht verstanden. Ja, du hast gerade einen Namen genannt, Sofyan Elfausi. Der hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, definitiv. Also der verkörpert diese Spielweise von Miro Musnic eigentlich schon perfekt. Der macht Wege, das ist unglaublich. Den siehst du überall auf dem Feld. Der schmeißt sich in jeden Zweikampf, versucht wirklich jeden Ball zu erobern. Wenn der Teamkollege einen Ball verliert, ist Fausi einer der Ersten, die da hinterher sprinten und das wieder ausbügeln wollen. Also ein sehr, sehr mannschaftsdienlicher Spieler, aber halt auch mit einem guten Blick nach vorne. Also immer nach vorne gerichtet, wenn er den Ball erobert, möchte er direkt Dampf machen, entweder selbst gehen oder den Mitspieler schicken. Also aus ihm kann wirklich was werden und ich glaube, er kann auch wirklich ein neuer Publikumsliebling werden oder ist es zum Teil auch schon. Also von einigen Fans, mit denen man hier gesprochen hat, hat man auch schon gehört, dass er ganz weit vorne bei denjenigen ist, die sie zu ihren Favoriten zählen würden.
Ja, ist auch ein junger Spieler, ne? Der ist 22. Meinst du, dass er mit dieser Verantwortung oder diesen Erwartungen und der Wucht, die er vielleicht noch gar nicht richtig kennt, wenn das Stadion dann mal voll ist, ob er damit klarkommt oder ob er auch auf dem Boden der Tatsachen bleibt, weil ich weiß nicht, ich schätze ihn so ein, dass er sich schnell anfachen lässt und dann sagst du, ja, na, ich bin hier der kleine, große Spielmacher. Oder hast du den Eindruck nicht?
Nee, das glaube ich eher nicht. Anfachen durch Stadion, ja, durchaus. Da bin ich auch sehr gespannt, wie er dann reagiert, ob er dann nicht vielleicht manchmal auch ein bisschen überpaced, ein bisschen zu viel möchte und dann schon vielleicht entweder schnell schlapp ist oder vielleicht auch mal über die Stränge schlägt, einfach weil er unbedingt diesen Ball erobern möchte und nicht mal gewollt irgendwie den Gegner trifft, sondern einfach unglücklich, weil er einfach wirklich mit zu viel Wucht reingeht. Das kann ich mir tatsächlich bei ihm vorstellen. Ja, auch bei ihm, es ist seine erste Zweitligasaison, er kam aus Aachen. Da sollte man auch nicht mit den Erwartungen übertreiben. Auch er wird im Laufe der Saison mal ein Loch haben. Er wird nicht 24 Spiele so performen, wie er es jetzt bislang in der Vorbereitung gezeigt hat. Also da muss man dann auch ein bisschen milde walten lassen, wenn er dann mal eine schwächere Phase hat. Aber dafür stellt man sich dann ja dementsprechend auf und hätte dann, würde ich zumindest behaupten, mit Yannick Bachmann zum Beispiel auch eine gute Alternative. Oder klar, ich habe es jetzt unterteilt in Sechser und Achter. Ja. Theoretisch, das hat er auch am Samstag gegen St. Gallen gezeigt, können auch Schallenberg und Krüger nebeneinander spielen. Das ist ja auch kein Problem.
Armin Yunus haben wir gerade kurz gesprochen. Der war in der Vorbereitung vor dem Trainingslager, dann im Testspiel gegen Bocholt angeschlagen, wo du ja schon gesagt hast, da dachte das geht, es geht nicht weiter. Aber er hat auch, glaube ich, in den Testspielen eine gute Leistung gezeigt. Ne? Auch wenn er dann halt pumpt und nicht die Fitness hat.
Nee, da gehe ich tatsächlich überhaupt nicht mit. Ich fand Armin Yunus im gesamten Trainingslager überhaupt nicht gut.
Okay, Frank hat völlig geschwärmt von ihm, ja.
Fällt enorm ab. Ja, er ist spielerisch, ist er, also technisch ist er der beste Spieler im Kader. Mhm. Wenn er natürlich die passenden Mitspieler hätte, könnte er auch immer noch einen super Ball laufen lassen, keine Frage. Aber in dieses System passt er meiner Meinung nach nicht rein. Erstmal der Fitnessrückstand, den er auch nicht wegbekommt. Er war vielleicht früher mal ein Spieler, der aggressiv attackieren konnte, aber mittlerweile hat er da enorm verloren. Er kommt ja in dem System als einer von zwei Zehnern zum Einsatz, also diese klassischen Flügelspieler, die gibt es ja gar nicht mehr. Schalke spielt mit zwei Zehnern hinter dem Stürmer und da ist Armin Yunus deutlich zurückgefallen. Ich habe das heute auch mal überlegt, in so einer Rangfolge aufgestellt, wenn man sich überlegt, Kenan Karaman wird eine der Positionen einnehmen, Ilyes Hamash und Antwi Ajay haben bislang jetzt gespielt, die werden auch erstmal weiterhin auf diesen Positionen spielen. Pape Mesa Bar sieht Miro Mustic nicht als Stürmer vorne, weil das in diesem System mit den langen Bällen auch nicht so ganz passt. Der wäre auch noch auf der 10er-Position. Dann hast du noch Armin Yunus. Der ist ja einfach hinten dran und das passt einfach mit seinen Ansprüchen nicht. Der ist Ex-Nationalspieler, auch wenn das natürlich schon länger her ist. Aber ein Armin Yunus langfristig auf der Bank bei Schalke 04,
wird für Unruhe sorgen.
Deswegen glaube ich tatsächlich, dass sich die Wege da in den kommenden Wochen noch trennen werden, vielleicht sogar noch vor dem Saisonstart, weil Armin Yunus ist überhaupt nicht zufrieden. Das sieht man auch bei ihm in der Körpersprache. Er hat zwei Testspiele bestritten und in beiden Testspielen hat er sich komplett unnötig mit Gegenspielern angelegt. Beim einen hat er sogar so einen Mini-Kopfstoß gezeigt, hat der Schiedsrichter aber nicht gesehen. Deswegen, man sieht ganz deutlich bei ihm die Unzufriedenheit und da muss eine Lösung her.
Ja gut, er ist als vereinsloser Spieler zum FC Schalke 04 gekommen und ich glaube, die Vereine werden jetzt auch nicht Schlange stehen, ne, bei Armin Younes, zumal er sicherlich ja auch eine gewisse Gehaltsvorstellung auch hat, ne, trotz, ja, gerade wegen seinem Alter und seiner Erfahrung, die er da schon hatte, ne.
Genau, bei Schalke ist es schon leistungsbezogener, weil man auch nicht wusste genau, in welche Richtung es natürlich geht. Aber trotzdem, definitiv, da müsste man natürlich auch erstmal einen Abnehmer finden, der Armin Younes dann nehmen wollen würde und trotzdem natürlich auch eine gewisse Geldsumme ihm überweisen würde, klar.
Wir haben hier noch ein paar Spiele auf dem Zettel. Mauro Salazar, auch wieder so ein Spieler, wo ich dann sage, läuft bei mir auch so ein bisschen unterm Radar. Aris Bayindir, ist der dabei? Frage für einen Freund.
Stimmt, Aris Bayindir ist auch gar nicht mit dabei.
Ja.
Der hat ja auch in der Vorbereitung noch gar nicht trainiert. Völlig unterm Radar. Also er war ja fast die ganze letzte Saison verletzt, hat jetzt schon wieder Problemchen.
Aber zum Start war er da, ne, glaube ich. Da haben wir ihn beide, glaube ich, noch gesehen und eingeordnet, dass er das nur sei.
Ja, kann gut sein. Weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf auch nicht. Aber auf jeden Fall danach, ich glaube, er hat individuell trainiert da auch schon.
Ja, ja.
Danach hat man ihn auch nicht auf dem Platz gesehen und bislang auch nicht und fuhr nicht mit ins Trainingslager und ist wirklich ein großes Rätsel. Da gibt es auch so gut wie gar keine Informationen seitens Schalke zu Aris Bayindir, wie es aussieht. Aber ich glaube, wenn, dann wäre er auch erstmal ein Kandidat dann für die U23, um überhaupt erstmal reinzufinden, weil er hat jetzt ein komplett verlorenes Jahr.
Ja.
Da muss er gewaltig aufholen.
Wie sieht's denn mit dem Mauro aus? Immerhin hat er ja einen großen Bruder, der auf Schalke ganz viele tolle Sachen gemacht hat und diese Fußstapfen sind eindeutig zu groß, noch zu groß. Wird er irgendwann mal da reinpassen oder sieht man da auch, okay, da sind die Mittel leider dann auch beschränkter?
Ja, die Fußstapfen sind noch sehr groß. An dieser Stelle muss ich einmal Eigenwerbung betreiben. Ich habe ein Interview mit ihm geführt, könnt ihr nachlesen bei Ruhr24. Er sprach auch viel darüber im Interview, über den Druck, über die Erwartungen. Hat er auch wahrgenommen, am Anfang einfach immer nur der Bruder von Rodrigo war. Er war nicht Mauro, er war einfach der Bruder.
Ja.
Und natürlich sind die Erwartungen höher. Da steht Salazar auf dem Trikot. Alle lenken an Rodrigo Salazar zurück, was er hier geleistet hat, auch Schalke. Natürlich mit dem Tor zum Aufstieg gegen St. Pauli. Starke Leistung in der Saison, danach ja auch in der Bundesliga, hatte sich ja auch gezeigt und war definitiv das Geld wert, was Schalke für ihn aus Braga bekommen hat. Mauro Salazar fällt in dem Vergleich natürlich enorm ab. Ich finde, er hat sich seit dieser U20 Südamerika-Meisterschaft deutlich gesteigert, ist griffiger geworden in den Zweikämpfen, muss aber im Spiel mit dem Ball noch deutlich besser werden. Da hat er noch zu viele Aktionen, wo er den Ball dann entweder vertändelt oder einen Fehlpass spielt. Da fehlt es einfach noch. Es ist natürlich immer irre, wenn man ihn sieht. Er sieht Rodrigo sehr, sehr ähnlich. Wenn er sich jetzt die Haare abschneiden würde, dann wäre es fast 1:1 Rodrigo Salazar. Auch einfach diese Körperhaltung, die haben ja so eine gewisse Statur, die beiden. Es ist echt irre. Aber er ist noch nicht so weit. Bei Mauro Salazar kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er einer der Kandidaten wäre, die man ausleihen könnte, um ihm Spielpraxis zu geben. Gerade wenn Yannick Bachmann dann jetzt auch wieder fit ist, weil, wie gerade schon aufgezählt, du hast genügend Kandidaten fürs zentrale Mittelfeld. Und was natürlich noch mit dazu kommt, neben einem Innenverteidiger für die linke Position ist die zweite Position, für die Schalke auf jeden Fall noch nachlegen möchte, die Sechserposition, soll sein Mittelfeldchef. Der soll definitiv noch kommen, aber das kann sich noch bis in den späten August hinziehen, weil dementsprechend erstmal Spieler gehen müssen und vor allem Spieler auch für Ablöse gehen müssen, wie wir schon anfangs betont haben, um die DFL-Auflage hinsichtlich des Eigenkapitals zu erfüllen.
Ich möchte jetzt nicht die nächsten Spiele, die wir noch eigentlich auf der Uhr haben, so abhandeln, aber Eamon Gulashi ist, glaube ich, auch kein großes Thema. Ne? Hat sich dann auch nicht so zeigen können, dass man sagt, ja, das ist einer für die Profis.
Nee, genau. Bei ihm hat man, wie zum Beispiel bei Mika Kadra, auch gemerkt, er braucht noch Zeit, gerade aus der U19 gekommen. Tut sich noch schwer. Für ihn war es natürlich unglücklich. Gegen Wiesbaden musste Schalke ein bisschen umstellen, weil Kare war am Donnerstag und Freitag nicht ganz fit, hat nur individuell trainiert. Dadurch musste halt Matriciani in die Dreierkette rücken und nicht auf die rechte Seite. So, dann fehlte auf der rechten Seite einer. Gulaschi musste dann auf der rechten Seite spielen. Da hat man gemerkt, das ist nicht seine Position. Hat zwei Fehler gemacht. Einmal führte es zum Tor. Einmal wäre es auch noch zum Tor geworden, wo Schalke ausgekontert wäre. Da hat, glaube ich, Sanchez kurz vor den Strafraum oder im Strafraum noch ausgebügelt. Er braucht noch Zeit, aber ist ja auch okay. Er ist auch eher ein Kandidat für die U23.
Wie geht's Ilyes Amash? Da hast du, glaube ich, schon gesagt, ne? Er ist auf dem Trainingsplatz wieder gewesen und da war alles gab ja Gerüchte, schwer verletzt und was man alles gehört hat. Selbst bei der blau-weißen Nacht hat man da gesagt, er hätte da eine schwere Verletzung. Alles gut, ne?
Nein. Also das konnten wir schon 10 Minuten nach dem Spiel relativieren. Da sagte Miron Mustic schon, der hat nichts. Wollte ein bisschen Zeit rausholen, wollte sich nochmal einen Applaus von den Fans ein bisschen abholen. Klar, er hatte schon was, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er einfach nur ausgewechselt werden wollte. Er wurde ja schon gut getroffen, aber es war nichts Gravierendes. Er hatte hat einen Schlag abbekommen, das tat in dem Moment weh, aber kein langfristiger Schaden. Und er war am Tag danach, also am gestrigen Sonntag, war er auch schon wieder hier auf dem Platz und hat beim Fußballtennis munter mitgewirkt. Man sah beim Aufwärmen hat er noch so ganz leicht ein bisschen gehumpelt, aber sonst ist alles gut und da ist keine schwere Verletzung. Und er hat sich wirklich gut gemacht hier im Trainingslager, hat viele positive Szenen gezeigt, wie ich auch schon beschrieben hatte, dieses Solo im Spiel gegen St. Gallen. Er kommt mit der Position als Zehner gut zurecht, sagt genauso, um ihn auch schon mal anzukündigen, Christopher Anviajay, der auf der gleichen Position spielt, nur auf der rechten Seite, also er auch. Ja. Die rechte Zehnerposition, Hamasch die linke Zehnerposition und beide betonten tatsächlich an unterschiedlichen Tagen in der Medienrunde, dass sie die Position sehr gut finden, weil sie näher zum Tor rücken und sich in der Position mehr Tore und Vorlagen erhoffen. Und deswegen, das macht durchaus Hoffnung. Man muss natürlich dann relativieren, dass einer von beiden sehr wahrscheinlich auf die Bank rücken muss.
Ja, im Laufe wahrscheinlich Christopher Anti-Ajay, ne?
Weil Kenan Karaman zurückkommt, das kann durchaus sein, genau. Also wenn man jetzt so vergleicht, dann fand ich Anti-Ajay in den Spielen ein bisschen schwächer als Hamasch, weil Hamasch irgendwie nochmal so ein bisschen das gewisse Etwas mitbringt. Mit seinen Dribblings ist er doch nochmal eher für die besonderen Momente zuständig. Irgendwie Anti-Ajay hat nach wie vor Probleme an sein Niveau aus Bochumer Zeiten oder auch früher Paderborner Zeiten anzuknüpfen.
So, Tchibara haben wir auch noch, der ist im Aufbau. Kenan Karaman haben wir am Anfang drüber gesprochen, der ist auf dem Platz und wahrscheinlich dann zum dritten Spieltag wieder im Training. Musa Sylla gibt es natürlich viel zu sprechen, er ist derjenige, der das Tor gemacht hat. Und aber wir wissen alle, er ist der Verkaufskandidat Nummer 1, weil er wird wahrscheinlich das Geld bringen, was der FC Schalke 04 braucht. Emil Højlund wäre noch ganz interessant von dir eine Einschätzung. Was kannst du zu ihm sagen?
Ja, also Emil Højlund tut mir auf der einen Seite wirklich leid, weil er hat super Anlagen, aber irgendwie der Körper spielt nicht mit und dann hat er auch einfach Pech. Jetzt im Laufe der Vorbereitung wollte man ihn ja erstmal in Ruhe aufbauen und dann hieß es auch in Bocholt schon, hat Miro Mustic angekündigt, ja, er wird ein paar Minuten machen. Gegen Panathinaikos hat er dann ja auch und dann hätte er eigentlich noch mehr Minuten sammeln sollen gegen St. Gallen und dann hat er im Training einen Zweikampf gehabt, einen Luftzweikampf, wir haben es gar nicht genau gesehen, hat uns auch ein bisschen überrascht und hat sich da irgendwie eine Blessur zugezogen, auf jeden Fall so, dass er nicht spielen konnte am Samstag und irgendwie ist vom Pech verfolgt. Also ich würde ihn wirklich sehr, sehr gerne mal in mehreren Spielen am Stück sehen und ob er wirklich dann sein Potenzial, was ihm zugesprochen wird und was er ja durchaus auch im Training aufblitzen lässt, ob er das abrufen kann. Aber bislang kommt er leider nicht dazu. Das finde ich wirklich sehr, sehr schade.
Pape Maissaba, auch schade, ne? Also da kommt auch nicht viel.
Nee, da kommt tatsächlich nicht viel. Also bis auf dieses eine Super-Solo-Tor in der Rückrunde, wo wir alle dachten, boah, da steckt Potenzial in dem Kerl, kommt leider nicht viel. Also, wie gesagt, Miro Mustic sieht ihn nicht vorne in der Sturmspitze, weil das nicht ganz so zu diesem System passt. Er ist nicht der super Anläufer. Er kann sich in den Zweikämpfen, vor allem in den Luftzweikämpfen, überhaupt nicht durchsetzen. Also das tut mir auch sehr leid, aber in der gesamten Vorbereitung hat er, glaube ich, nicht einen einzigen Zweikampf vorne nach einem langen Ball gewonnen. Mhm. Das ist schon sehr erschreckend. Und jetzt muss er ihn auf der Zehnerposition bringen, was halt auch nicht so ideal für ihn ist, weil er dann noch ein Stückchen weg vom Tor ist und weil er ist ja eigentlich als Silla-Ersatz geholt worden, also ja, als einer, der im Strafraum lauert und dann die Dinger verwerten soll. Und spielerisch hat er doch seine Problemchen und deswegen fällt er da halt leider ab und ist dementsprechend dann auch in der Rangfolge auf der Zehnerposition hinter Karaman, Antwer Jay, Amash, ja, und vielleicht auch langfristig dann hinter Chibara einzuordnen. Ne?
Dann noch zwei kleine Spieler. Nein, sind kleine Spieler. Zwei Spieler. Lassme.
Das sagt schon alles. Ja, ne? Also für die es nicht sehen, sondern nur hören, René hat gerade mit den Schultern gezuckt. Und mir geht es genauso, weil bei Lassme ist zwar zurück im Training, aber ist auch noch nicht so weit gewesen, dass er jetzt gespielt hat am Wochenende. Und ja.
Aber er ist halt schnell, ne? Und also, würde eigentlich, wenn er mit dem Ball umgehen könnte, super ins System passen.
Genau, das ist es richtig. Er ist schnell, er ist groß, er ist kräftig. Das würde super passen, wirklich. Also er wäre prädestiniert für die Sturmspitze in diesem System unter Miro Music. Aber der Körper spielt irgendwie nicht mit. Und ja, und es ist halt Brian Lassme. Er hat immer wieder super Momente, wo man denkt, boah, in dem Jungen schlummert was. Wie in der Wintervorbereitung, da das Spiel, ich glaube, gegen Zürich war es, wo er dann gezeigt hat, wo er da so ein Solo hatte, wo er dachte, boah, ey, wenn er das mal regelmäßig abrufen würde, der wäre ein super Stürmer. Aber ja, das macht er halt viel, viel, viel zu selten und irgendwie. Es ist kein Fortschritt erkennbar. Also es bleibt leider bei den Eindrücken, die wir von Brian Lassme jetzt aus den vergangenen Monaten haben. Und ich glaube leider, es wird auch nicht besser, weil er immer wieder auch zurückgeworfen wird dann von Problemchen.
Am Anfang hast du es ganz kurz schon angerissen, Peter Remmert, dann sind wir auch durch. Der kommt auch so ein bisschen in den Fokus, ne? Also wenn Tore geschossen werden, dann war Remmert da.
Richtig, hätte ich auch überhaupt nicht für möglich gehalten, gerade wenn man sich ja auch die Statistiken anguckt. Peter Remmert war zum Teil in der U23 in der vergangenen Saison nur Ersatzspieler. Muss man sich überlegen, er hat einen Profivertrag und war dann in der U23 nur Ersatzspieler, obwohl er fit war. Aber jetzt in dem neuen System kommt er besser in Schwung und eben hat die beiden Tore gemacht jetzt gegen Wiesbaden und zeigt, dass er einfach sich in diesem System wohlfühlt. Das passt zu ihm als großgewachsener Stürmer, gewinnt da viele Duelle. Man sieht deutlich, das Zusammenspiel hapert bei ihm enorm. Ballannahmen sind überhaupt nicht gut. Der Ball verspringt meterweit. Aber ist halt einer, der steht da vorne drin, der gewinnt Kopfballduelle. Was wichtig ist, schafft es dann ja doch mal irgendwo Bälle festzumachen. Also wenn dann ein hoher Ball kommt, dann schafft er es. Wenn ein scharfer Pass auf ihn kommt, dann hat er Probleme, dann verspringt der Ball eher. Und vor dem Tor war er jetzt gut dabei. Also er könnte durchaus auch für mich eine Überraschung sein, dass er einige Einsätze jetzt auch tatsächlich dann in der zweiten Liga sammeln könnte. Aber es ist halt noch Zeit bis zum Saisonstart, man weiß nicht, was passiert, man weiß nicht, was mit Silla ist. Wenn Silla vielleicht den Verein verlässt, dann noch ein neuer Stürmer kommt, oder wenn Emil Højlund plötzlich doch fit ist, dann sieht es natürlich auch wieder anders aus. Aber jetzt aktuell erstmal ist Peter Remmert schon eine ordentliche Alternative dann auf der Bank, um dann später vielleicht nochmal Musa Silla zu ersetzen und nochmal eine andere Komponente reinzubringen. Und gerade wenn man vielleicht merkt, zum Ende des Spiels, du schlägst ein paar hohe Bälle rein, so wie jetzt ja auch, dann ein paar Standards, da kann er durchaus dann auch mal richtig stehen.
Marcel, ich danke dir für deine Einschätzung, für deine Zeit. Ist schon wieder ein bisschen drüber. Ich hoffe, du kannst es verschmerzen. Finde ich sehr, sehr schön und nett und super von dir, dass du dir Zeit genommen hast und vor allen Dingen für deine Einschätzung. Ich glaube, da haben wir wieder ein paar neue Einblicke bekommen. Ich danke dir. Ich freue mich, wenn du wieder da bist. Komm erstmal wieder gut nach Hause. Hab heute noch einen schönen Tag, auch wenn du ein bisschen arbeiten musst noch, ne? Logisch, aber so ein bisschen Berge vielleicht kannst du noch genießen und dann morgen eine schöne und gute Rückfahrt. Vielen lieben Dank, Marcel.
Ja, danke, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir immer Spaß gemacht und eben ich versuche die Zeit hier noch ein bisschen zu genießen neben der Arbeit und mir doch nochmal natürlich klar zwischendurch nochmal ein, zwei Stündchen Ruhe mit Blick auf die Berge oder was auch immer mir dann noch so einfällt zu machen. Leider regnet es aktuell.
Naja, auch im Regen kann man Spaß haben.
Ja, muss ich mir gleich mal einen Plan schmieden. Ja. Genau.
Vielen Dank, Marcel. Dankeschön und ja, Glück auf. Oder Servus, wie man jetzt sagt, ne?
Ja, danke, Servus und Glück auf. Glück auf.
Recording stopped. So, dann mache ich hier mal den Recording stopped und werde den Marcel entlassen. Perfekt. Vielen Dank. Und ich mache hier noch die Abmoderation und wir sehen uns dann im wunderschönen Gelsenkirchen wieder.
Oh, guck mal, übrigens die Wochenübersicht kam gerade.
Die Wochenübersicht. Dann sag schnell noch. Ja. Also morgen ist wahrscheinlich frei, ne?
Also morgen wird frei sein. Es hieß eigentlich schon, dass Mittwochvormittag trainiert wird. Mhm. Ich guck mal eben schnell.
Ja. Ich öffne das mal. Vielleicht. Also ganz aktuell für euch Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich hätte die, glaube ich, auch die Wochenübersicht. Aber ich habe mein Handy auf.
Genau. Am Dienstag ist frei, am Mittwoch und Donnerstag wird jeweils vormittags um 10.45 Uhr trainiert und dann stehen ja am Wochenende zwei Testspiele an gegen Twente am Samstag und am Sonntag gegen Rot-Weiß Aalen.
Da sind wir dabei. Vielen Dank.
Gerne. Danke.
So, das ist schön, dass es heute alles so geklappt hat, auch so ein bisschen Kuddelmuddel und ich muss dann wieder schneiden. Ah, ich freue mich so sehr, wenn wieder alle hier vor Ort sind und man dann wieder normal aufnehmen kann, den Podcast. Ich fühle mich so als Alleinunterhalter, auch jetzt so wieder so alleine, so einsam. Ach, das ist nicht schön. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mir wieder sehr viele Informationen auch für mich. So als Außenstehender kriegt man das tatsächlich nicht so gut mit. Vor allen Dingen, wenn man sich da noch beeinflussen lässt von den ganzen Sachen, die auf Social Media geschrieben sind. Natürlich auch die Presse, ne, die da und da und da und da ihren Einblick reinwirft und Sachen so gestaltet, dass man nicht wirklich den Einblick hat, wie es denn wirklich da unten gelaufen ist und wie die Spieler drauf sind und wie das neue System ankommt und. Es gibt so viele Fragen. Am Ende zählt es ja doch sowieso erst ab 1. August, denn dann muss Schalke performen, am liebsten mit einem Sieg gegen die Hertha. Und dann werde ich Special Auge auf Paul Seeg, wenn er überhaupt da ist. Wir wissen es nicht. Liebe Leute, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid oder dabei gewesen seid und ihr könnt gerne mir schreiben. Nummer habe ich durchgegeben, steht auch in den Shownotes und ich bedanke mich, spiele jetzt die Musik. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, danke und Glück auf.